do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir Woche für Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Mein Name ist Lorenzo Ligresti, mir virtuell gegenüber sitzend Julius Schubert und wir sind in Playoff-Laune und zwar sowas von.
Wir sind richtig in Playoff-Laune, Alter. Ich hab so Bock. Let's go, Alter.
Und wie könnte es anders sein? Natürlich werden wir uns heute, wie angekündigt, mit den Playoffs beschäftigen. Die erste Runde steht vor der Tür. Kurz zur Einordnung. Dieses erste Segment nehmen wir gerade bereits am Dienstagnachmittag auf. Das heißt, wir sprechen jetzt über die vier Serien, die schon feststehen vor den Play-in-Games. Und den Rest werden wir im Laufe der weiteren Woche aufnehmen, wenn dann feststeht, auf wen die Bucks und die Celtics und die Nuggets und Grizzlies auf der anderen Seite treffen werden, wenn die Play-in-Games durch sind. Heute Nacht kommt es zu den Duellen zwischen LA und Minnesota und auf der anderen Seite Miami und Atlanta. Wir sind gespannt. Wir wissen es Stand jetzt noch nicht, deswegen darüber noch keine Worte. Für euch werden das wenige Sekunden sein, für uns dann ein paar Tage und ein paar Kilometer. Ich mache mich morgen auf den Weg nach Florenz, werde dort im Urlaub sein, erst mit meiner Mutter und dann per Studienreise in Florenz und in Perugia. Du machst dich relativ bald auf dem Weg nach Dresden, aber noch nicht zum Zeitpunkt unserer nächsten Aufnahme vermutlich.
Nee.
Aber du wirst in Dresden sein am Wochenende.
Genau, ich fahre von Freitag bis Montag nach Dresden zu den Kollegen und mittlerweile auch Freunden vom Airball-Podcast. Die haben dann cooles NBA-Nerd-Wochenende organisiert mit ein paar Events und ein paar coolen Sachen, die wir machen. Da werden wir uns dann auch die ersten beiden NBA-Playoff-Nächte um die Ohren hauen. Und freue mich, ist ja auch nicht so weit weg von mir. Von daher wird's eine coole Zeit hoffentlich.
Sehr schön. Wir werden diese Folge am Samstag raushauen. Das heißt, wenn ihr heute am Samstag direkt hört, dann gehen heute die Playoffs los, heute Abend. Solltet ihr am Sonntag hören, dann waren gestern Abend bereits die ersten Spiele. Solltet ihr am Montag hören, waren bereits zwei Abende Spiele. Und solltet ihr danach hören, dann was macht ihr da? Und Jubiläum, wir haben Silberhochzeit quasi, Julius.
Oh, okay.
25. Folge heute. Herzlichen Glückwunsch.
Dir auch, mein Freund, die Zeit vergeht. Die Zeit vergeht im Flug, wenn man Spaß hat.
Oh ja, so ist es. Wir haben uns als Einstieg für diese heutige Folge, natürlich blicken wir auf die Playoffs, wir wollen uns einstimmen auf die erste Runde, auf die Postseason, auf die nächsten Wochen und Monate. Wir wollen aber auch die Regular Season nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen. Und falls ihr da jetzt nicht unbedingt Lust drauf habt, kein Problem. Wie immer Timestamps in der Folgenbeschreibung, wenn ihr direkt zum Playoff-Part springen wollt. Wir haben uns aber überlegt, Julius und ich haben für das Got Next Magazine, für die Season-Preview-Ausgabe letzten Oktober, haben wir jeweils Redaktionstipps abgeben dürfen in verschiedenen Kategorien. Natürlich die Awards, wir durften tippen, wer Meister wird und so weiter. Und wir dachten uns, aufgrund der reinen Transparenz und die Blöße hier und da, das können wir jetzt schon mal verraten, die geben wir uns jetzt einfach mal. Wir gucken uns diese Tipps mal an und quatschen ein bisschen drüber und überlegen uns, was ist schiefgelaufen, was ist richtig gelaufen. Wie sind diese Picks gealtert? Wie sind diese Takes gealtert? Und ich habe hier das Heft vor mir. Geschickterweise sind wir auch unsere beiden hübschen, süßen Gesichter relativ nebeneinander. Fangen wir doch mal an mit dem Meister bzw. dem Vizemeister, also der Finals-Paarung, die wir jeweils getippt haben. Ich habe auf die Milwaukee Bucks als Meister getippt und auf die Phoenix Suns als Finalgegner. Du hast auch die Bucks in den Finals gesehen, allerdings als Vize und dein Meisterschaftspick waren die LA Clippers.
Ja.
Ich kann stolz sagen, mein Pick sieht sehr, sehr gut aus. Allerdings kann ich mir nicht wirklich auf die Fahne schreiben, dass das bei den Suns aus den richtigen Gründen sehr gut aussieht. Den Kevin Durant-Trade habe ich natürlich nicht vorhersehen können. Und ich glaube, ohne diesen würden wir jetzt nicht von den Suns als Finals-Contender reden. Würde so ehrlich muss man sein. Aber wir beide haben die Bucks in den Finals gesehen. Ich sogar als Meister. Das ist ziemlich gut gealtert. Wir sagen seit Wochen, die Bucks sind der große Favorit. Das würde ich sagen. Ist aber auch kein Hexenwerk gewesen, wenn man mal ehrlich ist. Also wenn ich mir hier so die anderen Redaktionstipps von den anderen Jungs angucke, da ist ganz viel Milwaukee. Aber Man muss ja trotzdem, auch den offensichtlichen Pick muss man ja immerhin richtig machen.
Ja.
Wie sieht's aus mit den Clippers? Wie fühlst du dich mit dem LA-Meisterschaftstake gerade?
Nicht gut, nicht gut. Ich meine, wir werden gleich die Serie predicten. Und so viel kann ich auch wegnehmen. Ich habe natürlich die Clippers nicht als Gewinner der Serie gegen Phoenix.
Ja.
Ich war ein bisschen sehr optimistisch wahrscheinlich. Einfach, dass Paul George und Kawhi Leonard spielen. Ich sag's mal so, die Clippers, natürlich spielen die ein Jahr, was jetzt nicht unbedingt erfolgreich war. Sicherlich läuft man das ganze Jahr über schon in Erwartungen hinterher. Und Kawhi Leonard war lange Zeit nicht so in Form, wie man sich das vielleicht erhofft hat. Und Paul George ständig verletzt. Ich glaube, dass der Best Case dieses Clippers-Teams immer noch ist, dass man es zumindest in die Finals schafft. Und wenn jetzt Paul George fit wäre, beziehungsweise jetzt auch schon länger fit wäre und auch wirklich in Form wäre, dann würde ich es immer noch weiterhin nicht ausschließen, dass die Clippers den Westen gewinnen. Allerdings kann ich mir halt nicht vorstellen, dass man ohne Paul George da jetzt irgendetwas groß hinbekommt in der kommenden Postseason und in den Finals dann gegen die Bucks so oder so nicht. Von daher sehe ich das natürlich Stand heute etwas anders und kann mir halt nicht vorstellen, dass die Clippers hier irgendwas reißen. Milwaukee auf der anderen Seite, das war so abzusehen. Und ich bin mir nach wie vor relativ sicher, dass die Bucks ich würde nicht sagen unbedingt der große Favorit, so, also die Warriors waren halt der große Favorit in diesen Kevin Durant-Jahren. Die Bucks sind sicherlich der Favorit und das Team mit den besten Chancen, aber sie sind jetzt auch nicht bei weitem irgendwie groß der Favorit oder dass man irgendwie sagt, okay, es wäre eine Überraschung, wenn die Bucks jetzt nicht Meister werden, so ist es jetzt auch nicht. Aber sie sind schon in meinen Augen, und ich denke in deinen auch, das Team mit den besten Chancen, Meister zu werden.
Definitiv. Außer Erstrunden aus gegen Atlanta, wer weiß, wir werden... Schauen wir mal. Ganz kurz, Finals MVP-Pick, logischerweise dementsprechend. Meiner ist Giannis, deiner war Kawhi. Ja, also sollte es zu der Meisterschaft des jeweiligen Teams kommen, denke ich, kann man sagen, die werden es wohl werden. Aber das ist natürlich in Zusammenhang mit dem Team. Kommen wir zum MVP. Da haben wir beide, da lagen wir sowas von daneben. Wir hatten nämlich beide Luka Doncic als MVP-Anwärter, als MVP-Favorit. Und da muss man im Nachhinein sagen, das war wohl nichts.
Das war überhaupt nichts. Ich verstehe im Nachhinein, wie wir darauf kommen konnten. Und ich glaube, dass wir nicht die Einzigen waren, jetzt unabhängig von der Redaktion, aber so generell, die gerade euch da vorne gesehen haben. Ich weiß nicht genau, wie die Betting-Odds da vor der Saison waren, aber ich kann mir gut vorstellen, dass Luca da relativ weit oben war.
Ich meine mich zu erinnern, er war der Favorit.
Ja,
der mit den besten Odds.
Ja, war das ja auch so nicht vorherzusehen, was da in Dallas war.
Ja, dass die Mavericks so abkacken. Und auf einer individuellen Ebene, so wären jetzt die Mavericks so gleiche Luca-Saison und die Mavericks wären aber gut gewesen, dann hätte man da vielleicht sogar einen Case machen können.
Das denke ich auch.
Deswegen, da brauchen wir uns, glaube ich, nicht schlecht fühlen. Rookie of the Year können wir schnell abhandeln. Da hatten wir beide Paolo Banchero. Das wird so kommen. Aber auch das war halt der offensichtliche Pick vor der Saison.
Wäre er statt heute dein Rookie of the Year?
Ja, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, okay.
Bist du Team Jalen Williams?
Ja, ich weiß, dass ich in einer unserer letzten Folgen noch gesagt habe, dass ich Banchero vor ihm sehe. Allerdings habe ich mich danach mal hingesetzt und den mal ein bisschen genauer studiert und auch eine relativ detaillierte Analyse zu ihm rausgehauen und habe mich dann in dieser Analyse auch positioniert und habe gesagt, dass ich Williams hauchdünn vor Banchero sehe. Allerdings jetzt da auch mit niemandem irgendwie widersprechen würde, der den Magic-Rookie da vor ihm sieht. Aber Williams ist halt schon mit deutlichem Abstand der beste Rookie gewesen in den letzten 3 Monaten.
Und, das auf jeden Fall.
Und gerade in dieser größeren Rolle, die er da in den letzten Monaten übernimmt in OKC, er hat halt absolut brillant gespielt und ist von daher, also wie gesagt, ich kann verstehen, wer Banchero vor ihm sieht, aber der zieht halt auch noch sehr, sehr, sehr viele seiner Argumente, kommen halt von diesem super guten Saisonstart, den er hingelegt hat. Aber selbst wenn wir die Peaks dieser beiden Spieler vergleichen, hat halt Williams, sehe ich da halt Williams Peak auch in dieser Rookie-Saison vor ihm. Ist auch der bessere Verteidiger, deutlich, deutlich effizienter. Von daher habe ich mich dann hier doch knapp für J-Dub entschieden.
Verstehe ich. Mir wiegt es ein bisschen zu schwer, dass er halt wirklich keinen guten Saisonstart erwischt hat in diesem Thunder-Team. Dass er halt wirklich erst in den letzten Monaten so richtig seine Rolle gefunden hat und die Leistungen bringen konnte, die er jetzt bringt. Und Paolo war halt im Prinzip die ganze Saison über keine gute erste Option, aber halt immerhin als Rookie die erste Option eines nicht katastrophalen Teams. Und das rechne ich ihm schon Option, weiterhin.
Aber nicht der beste Spieler. Hat er eine höhere Usage als Franz?
Ich würde meinen. Paolos Usage habe ich neulich mal nachgeguckt, das waren 28 oder so.
Ah, Franz war schon deutlich, deutlich besser.
Franz
Benchiao ist halt hart ineffizient gewesen.
Franz hat eine 23er Usage.
Okay.
Ja, ich weiß. Und natürlich ist das ein großes Fragezeichen, was man haben muss. Aber einfach als Rookie reinzukommen und knapp 20 Punkte aufzulegen, sehr ineffizient und zum Teil gruselig, aber eben dann doch häufig als erste Option, auch in entscheidenden Momenten, in knappen Spielen. Und das eben über die gesamte Saison hinweg, auch wenn man sagen muss, dass er ziemlich eingebrochen ist irgendwann.
Ja, naja, aber ich sag mal so, einfach grünes Licht zu haben für jeden noch so wilden Wurf, den man nehmen will, ist jetzt nicht unbedingt ein Argument für dich als Rookie of the Year, oder? Ich meine, da, also klar, schon allein aufgrund seines Standings und dass da halt kein anderer Starspieler in Orlando irgendwie rumläuft, ist er halt natürlich die erste Option und kann deswegen halt da in der Offensive halt machen, was er möchte. Ist das jetzt unbedingt ein Argument für ihn?
Ja, schon irgendwo, weil ich halt, also zum Beispiel Williams in dieser Rolle würde ich halt nicht sehen. Das ist natürlich unfair, das zu vergleichen, das sind einfach andere, auch zum Teil andere Spielertypen. Aber wenn du jetzt Williams in diese Rolle reinschmeißt, vor allem noch zu Beginn der Saison, wäre das ja halt nochmal.
Ja, ich meine, es ist ja klar, weniger, dass du als erster Draftpick mit einem ganz anderen Standing reinkommst. Aber gerade in den letzten Monaten und auch in den Spielen, die Shea verpasst hat, war ja Williams die erste Option der Offensive. Auch noch vor Giddy und ist immer wieder in der Crunch-Time der Spieler gewesen, der die Schlüssel der Offensive in die Hand bekommen hat. Und er hat das halt in meinen Augen besser gemacht, als es Banchero zu jedem Zeitpunkt der Saison gemacht hat. Nicht falsch verstehen, wenn ich mich jetzt langfristig zwischen einem dieser beiden entscheiden müsste, um den ich in meinem Team will, dann gibt mir da weiter natürlich Banchero. Und ich habe auch, ich glaube, ein oder zwei positive Analysen zu ihm gemacht dieses Jahr. Und er hat meine Erwartungen übertroffen in diesem Jahr. Aber ich finde es nicht so abwegig zu sagen, dass Williams vor ihm steht. Vor allem, witzigerweise, habe ich noch gerade gesagt, ich diskutiere mit niemandem, der Banchero vorne sieht und diskutiere jetzt mit dir. Also wie gesagt, ich will jetzt überhaupt nicht widersprechen. Ich kann natürlich vollkommen verstehen, wo du daherkommst.
Ich verstehe den Case.
Aber ich glaube, man kann einfach für beide den Case machen und wir haben das, glaube ich, gemacht jetzt gerade.
Und ich meinte auch tatsächlich eher mit, es wird so kommen, dass er, ich habe jetzt die Betting Odds vorhin, er ist halt bei minus 10.000 und Jalen Williams bei plus 2.000, also ist der haushohe Favorit. Ich habe jetzt den letzten Strawpoll von Tim Bontemps, aber ich wäre schockiert, wenn er's nicht wird.
Ich auch, absolut.
Was die Vote angeht. Kommen wir zum Defensive Player of the Year, auch da, glaube ich, kann man sagen, lagen wir beide sehr daneben. Wir haben uns beide für Rudy Gobert entschieden. Aber auch da muss ich sagen, rückblickend, ich verstehe den Case weiterhin. So, wir sind eben davon ausgegangen, dass die Timberwolves eine der besten Defenses der Liga haben, dass sie besser sind, als sie tatsächlich waren. Und dann wäre halt der Case von Gobert automatisch quasi da gewesen. Und es kam halt leider nicht so.
Ja, das ist ein Schlag ins Gesicht, dass wir hier falsch liegen. Ja, wen siehst du vorne?
Da bin ich auch sehr gespannt. Hab mir heute noch auf dem Weg ins Büro im Auto, habe ich mir den Pod von Bill Simmons und Ryan Russillo angehört. Und die haben beide Evan Mobley an 1. Und das fand ich sehr interessant. Sie waren kurz davor, mich zu überzeugen im Laufe ihrer Argumentation. Also ich finde den Case für Mobley stark.
Kann man machen, ja.
Ich wäre aber bei Brook Lopez am Ende tatsächlich. Und würde mich jetzt interessieren, ob du Team Jackson oder Team Lopez.
Ich sehe, du hast mein Award-Video noch nicht gesehen.
Tatsächlich nicht,
ne. Ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, wir wären Freunde. Nein, ich habe den Case für drei Spieler gemacht, und zwar Lopez, Mobley und Jaren Jackson Jr. Ich habe gesagt, dass jeder dieser drei diesen Award verdient hätte. Ich habe mich allerdings für Jaren Jackson Jr. entschieden, hauchdünn über Brook Lopez, weil er in meinen Augen die wenigste Hilfe an seiner Seite hat, defensiv, weil bei ihm der Unterschied zwischen er steht auf dem Parkett und er steht nicht auf dem Parkett am größten ist, weil er es in jeder Rolle macht, weil er halt nicht den Luxus hat, Giannis neben sich zu haben. Oder am Beispiel von Mobley halt Allen und Mobley, der halt auch sehr, sehr oft auf der 4 unterwegs sein kann, sondern Jaren Jackson Jr., der es quasi in jeder verschiedenen Rolle gemacht hat, so wie sie ihn halt gerade brauchen, der die Grizzlies erlauben die wenigsten Punkte pro 100 Possessions, wenn er auf dem Parkett steht, auch im Vergleich zu den anderen beiden. Und seine Rückkehr hat halt quasi alles verändert für die Grizzlies Defense, die halt nicht gut war, solange er zum Beginn der Saison nicht gespielt hat. Also von daher habe ich mich hier für Jaren Jackson Jr. entschieden, kann aber halt auch Lopez verstehen, beziehungsweise die verstehen, die Lopez davon sehen wie dich jetzt, aber ich kann auch den Case für Evan Mobley vollkommen nachvollziehen. Ich glaube halt, dass es einer der drei machen muss. So, also
ja,
zwischen den dreien und dann halt aber danach halt keiner. Also jetzt, wenn du jetzt mit Draymond Green um die Ecke kommst, würde ich dir jetzt schon stark widersprechen.
Ja, absolut. Ich glaube, wir sind uns einig, dass Jaren Jackson Jr. pro Minute der wahrscheinlich sogar mit Abstand beste Verteidiger und auch der Verteidiger mit dem größten Impact war.
Ich weiß, was
für mich einfach die Minutengeschichte. Ja. Also es ist ja nicht nur, dass er nur in Anführungszeichen 63 Spiele gemacht hat, das wäre mir egal. Auch wenn Lopez hat 78, Mobley hat 79. Natürlich, das ist schon mal eine Diskrepanz. Aber Jaren Jackson spielt halt 28 Minuten im Schnitt. Und das hat zum Teil auch weiterhin mit seinen mit seinem Foul Trouble zu tun. Aber wenn du das dann halt summierst auf die Saison gesehen, stehen halt bei Jaren Jackson 1787 Minuten zu Buche. Bei Brooks sind es fast 2400 und bei Mobley sind es 2700. Mobley hat halt fast 1000 Minuten mehr gespielt als Jaren Jackson. Das ist schon krass. Und bei Lopez, du hast es gerade ein bisschen angedeutet, er ist halt der drittbeste Verteidiger in seinem eigenen Team. Er ist wahrscheinlich in der Regular Season ein sehr, sehr, ob er der wichtigste ist, weiß ich nicht mal. Aber er ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger und vielleicht sogar der mit dem größten Impact. Yeah. So, wie viele Würfe der contestet, das ist einfach krass. Aber er hat halt viel Hilfe um sich rum. Es ist halt deutlich einfacher, ein guter Drop-Defender zu sein, wenn dein Point of Attack Defender Jrue Holiday ist und du Giannis im Rücken als Absicherung hast. So, das ist einfach, es macht dein Leben einfacher. Und deswegen, wenn man das so sieht, und deswegen fand ich diese Cases von Simmons und Russillo so interessant, du landest dann halt bei Mobley. Beste Defense der NBA. Auch er hat natürlich Jared Allen neben sich, aber er ist der wichtigste Verteidiger in diesem Cavs-Team. Ich bin bei Lopez. Aber auch da.
Ja.
Bei Jaren Jackson bin ich raus, ehrlich gesagt. Also diese Minutendiskrepanz ist mir ein bisschen zu krass. Aber wenn wir davon sprechen, ein Spiel morgen, wer ist der Verteidiger mit dem größten Impact, dann ist es Jackson, gar keine Frage. Das ist echt Wahnsinn, was er spielt.
Ja.
Das wird auch in den Playoffs, wir werden nachher noch über die Grizzlies sprechen. Das wird sehr interessant zu sehen sein. Vor allem sollte es gegen die Lakers gehen. Da werden wir dann mal, müssen wir abwarten. Ihr werdet es nachher hören. Sixth Man of the Year.
Ich weiß nicht mehr, wen ich da hatte.
Ja, das ist der Award, wo du am meisten dich jetzt nochmal erklären musst im Nachhinein, würde ich behaupten.
Ich bin gespannt. Ich habe keine Ahnung. Ich dachte, es ist für den Überraschungseffekt einfach cooler, wenn ich mir nicht vorher anschaue, wen ich da getippt habe.
Ja.
Ich bin gespannt. Ich habe null Ahnung.
Ich hatte Jordan Poole, was letztendlich auch ziemlich weit weg ist, was aber auch viel damit zu tun hat, dass Curry so viel verpasst hat, wenn ich mich recht erinnere. Also Poole hat halt einfach viel gestartet. Ich weiß gar nicht, ob der in Frage kommt, rein vom Regelwerk her. Gucke ich mal kurz nebenher nach, wie viele Spiele der gestartet hat. Lag ich natürlich daneben, hatten aber einige aus der Redaktion. Und du hattest dich vor der Saison für Devontae Graham entschieden.
Damn.
Ja.
Okay. Keine Ahnung, Alter. Ich weiß nicht mehr, was der für ein Jahr gespielt hat. Also kann ich dir nicht mal überhaupt sagen, ob der ein gutes Jahr gespielt hat oder kein gutes Jahr.
Das ist schon mal kein gutes Zeichen, würde ich sagen.
Ja, also, okay.
Devontae Graham wurde während der Saison getradet zu den Spurs. Das sagt eigentlich dann auch schon alles über seine Saison. Und hat auf die Saison gesehen in 18,3 Minuten 7 Punkte, knapp 3 Assists, etwas weniger als 2 Rebounds bei 35% Dreier, 37% aus dem Feld. Also nicht unbedingt eine Sixth Man of the Year Saison.
So, ja, aber so. Er hat halt bessere Chancen als dein Pick, weil er zumindest
ja gut, er ist wenigstens. Ja. Aber es ist knapp bei Poole tatsächlich. Der hat 43 von 82 Spielen ist er gestartet. Der hat alle Spiele gemacht? Krass. Das dürften maximal 41 sein. Also man muss ja mehr als die Hälfte der Spiele muss man von der Bank kommen. Ist aber knapp. Ich glaube, wenn er 2 Spiele weniger gestartet hätte, hätte er keinen so schlechten Case.
Das denke ich auch. Wen hast du da aktuell vorne? Bei mir waren es in meinem Video, zwei Top-Favoriten.
Quickly und Brockton? Ja, da hatten wir ja neulich, hatte ich mal eine Headline drüber in der dritt- oder viertletzten Folge. Der Betting-Favorite stand jetzt, ist sehr deutlich Quickly, was mich ein bisschen wundert.
Halt nicht so.
Ich wäre weiterhin bei Brockton.
Wenn Quickly, ich habe es in meinem Video gesagt gehabt, was du nicht gesehen hast. Ich habe gesagt, wenn Quickly die ganze Saison über so gespielt hätte, wie es in den letzten beiden Monaten der Fall war, dann wäre dieser Award hier seiner. Aber auf die komplette Saison gesehen ist Brockton konstanter gewesen, besser gewesen, wichtiger gewesen an beiden Enden des Parketts. Und er ist halt alles, was die Celtics sich erhofft haben von ihm und noch mehr. Und er spielt genauso, wie man sich das quasi erhofft hat und hilft diesem Team an beiden Enden des Parketts. Mega als Scharfschütze, als Connector-Guy, als Ballhandling-Point-Guard, der Spielzüge einleitet. Toller Verteidiger, wie gesagt. Macht da genau seinen Job und ist in meinen Augen der beste Bankspieler der NBA gewesen in diesem Jahr.
Ja, absolut. Gehe ich mit. Wäre auch mein Pick Stand jetzt. Shoutout an Ole, Manuel und Jonathan, die das vor der Saison anscheinend schon prophezeien konnten. Kommen wir zum Most Improved Player. Da hatte ich mich für Tyrese Halliburton entschieden, der
fair.
Ja, also der die Entwicklung hingelegt hat, die man sich hätte träumen können und auch in den Betting Odds gerade auf Platz 5 zumindest. Dein Pick war Tyrese Maxey. Das hat nicht so ganz geklappt, aber
auch nicht unbedingt
sehr verständlich.
Ja, also ich glaube halt, dass Maxey nicht die Chancen bekommen hat in dieser Saison, die er hätte bekommen sollen. Wäre das so gewesen, dann wäre er wahrscheinlich trotzdem nicht, weil die beiden Spieler, über die wir wahrscheinlich dann auch gleich reden, sind halt nicht wiederzuerkennen. Das sind halt einfach zwei ganz, ganz andere Spieler. Ich weiß nicht, ob das bei Maxey so passiert wäre, wenn er einfach ein paar mehr Minuten bekommen hätte und in den wichtigen Momenten auch wirklich gespielt hätte. Aber ich hätte mir halt schon erhofft, dass Maxey da eine größere Chance bekommt in diesem Jahr. Und er ist halt, also es liegt nicht unbedingt an ihm, dass er jetzt nicht, also er ist in meinen Augen trotzdem halt ein deutlich besserer Spieler, als es vor einem Jahr war. Und das wird den Sixers auch in den Playoffs helfen, aber dass er jetzt da jetzt hier nicht mit in diesem Rennen ist, das liegt jetzt nicht zwangsweise unbedingt an ihm, würde ich sagen.
Das stimmt. Er hat seine Leistung aus der Vorsaison, also in Sachen Scoring-Effizienz, leicht besseres True-Shooting, hat er sich über die 60 geschoben.
Ja.
Offensiv-Rating ist leicht runtergegangen, aber immer noch bei 120. Er hat seinen Punkteschnitt erhöhen können, obwohl er weniger Minuten gesehen hat.
Das ist halt ein Witz, dass er weniger Minuten gesehen hat.
Ja, weniger Assists, weniger Rebounds. 22 Spiele verpasst, aber
hat halt auch damit zu tun, dass Harden die Erwartung halt komplett übertrifft, dass Embiid nochmal, dass die beiden halt so viel machen und beide so überragend spielen in diesem Jahr. Was jetzt auch nicht so, also dass Joel Embiid die effizienteste High-Volume-Scoring-Saison aller Zeiten spielt, war jetzt nicht unbedingt vorherzusehen und dass Harden wie ein Top-10-Spieler aussieht, war jetzt auch nicht unbedingt so vorherzusehen. Von daher war das jetzt
nicht. Schau gerade mal nach der Usage. Die ist tatsächlich hochgegangen von 20,8 auf 23,9, aber halt immer noch nicht auf dem Level, auf dem sie hätte sein müssen für so eine richtige Leistungsexplosion.
Ja, die Frage ist, was hast du dir, also Halliburton, wie gesagt, kann ich voll verstehen, der ist auch im erweiterten Favoritenkreis, also er wird es halt auf keinen Fall, aber was hätte Halliburton machen müssen, die Saison, um diesen Award zu gewinnen, weil er ja schon eine erste Option war und man ja schon dieses enorme Potenzial sehen konnte. Und er das ja auch immer wieder schon gezeigt, dass er auf diesem Level spielen kann. Er hätte halt wirklich wahrscheinlich eine Saison, wo er im erweiterten MVP-Favoritenkreis ist, spielen müssen. Um halt, weil das haben wir ja.
So wie ein anderer Guard, Luca, der jetzt noch weiter oben ist.
Das haben wir jetzt zum Beispiel bei Luca gesehen damals, als Luca in dem Jahr, da hat das auch nicht gewonnen, aber da war er mein Pick. Ich weiß nicht mehr genau, das war, glaube ich, in seinem dritten Jahr, als Luca damals diesen Sprung gemacht hat von einem All-Star zu einem Top-10-Spieler. Was halt in meinen Augen die schwierigste Entwicklung ist, die man halt hinlegen kann und die seltenste, dass du dich wirklich zu einem super, super, Superstar entwickelst, von einem All-Star-Level-Spieler. Er hat es nicht gewonnen in diesem Jahr und das war jetzt auch richtig so eigentlich. Aber das ist halt eine Entwicklung, die Halliburton halt hätte machen müssen wahrscheinlich, ohne jetzt irgendwie Halliburton Saison zu kritisieren, die war halt Wahnsinn. Aber dafür, dass er halt diesen Award wirklich hätte gewinnen können oder gewinnen könnte, hätte er halt so eine Entwicklung machen müssen, denke ich. Weil er halt schon enorm gut war vor der Saison.
Ich glaube, auf einem individuellen Level hätte er wirklich nicht großartig mehr machen können. Er hat halt nur 56 Team. Spiele gemacht, das arbeitet natürlich gegen ihn. Für den Teamerfolg kann er nichts. So, das Team war mit ihm sehr respektabel und zwar sehr lange.
Ja.
Die Stats-Explosion war da. 5 Punkte mehr als im Vorjahr, hat seine Assists hochgeschraubt, 10,4, einer der besten Assistgeber der Liga gewesen. Würde es Lauri Markkanen nicht geben und würde es Shai Gilgeous-Alexander nicht geben, dann hätte er wahrscheinlich sogar echt einen sehr guten
129er O-Rating. Das ist halt absurd. 63% Shooting. Sind das deine beiden Favoriten?
Markkanen auf jeden Fall, ja. Und Shai ist halt so ein bisschen der Jar-Case von letztem Jahr. Also genau das, was du gerade meintest, dass du dich eben sogar in die erweiterte MVP-Diskussion katapultieren hättest müssen. Und genau das hat Shai halt getan. Das noch bei einem Team, das überrascht hat, positiv.
Ja.
Ich würde die beiden wären so, hast du noch
Also mein Gewinner.
Bridges?
Nein, Jalen Brunson.
Ah, okay.
Ist mein Gewinner. Kopf an Kopf rennen mit Lauri Markkanen. Mhm. Weil bei den beiden haben wir es halt echt nicht, also da haben wir es, das hat sich ja null angedeutet, dass SGA so eine Saison spielt, dass die Thunder so eine Saison spielen, hätte ich jetzt nicht gedacht, aber dass SGA so eine Saison spielt, das, also das war, glaube ich, da war er auf dem Weg, das war abzusehen, in meinen Augen, dass da dieser Sprung kommt. Bridges, gleiches Argument wie für Quickly, hätte der die ganze Saison über so gespielt wie in den letzten beiden Monaten, wäre das hier auch sein Award, weil sowas habe ich halt noch nie gesehen. Also das ist halt fernab von jeglicher Realität, dass ein Spieler von einem Tag auf den anderen so gut ist. Einfach nur, weil er das Team wechselt. Das ist halt, also sowas habe ich halt noch nicht gesehen. Aber es waren halt jetzt auch nur die letzten beiden Monate in Anführungszeichen. Und dieser Award bezieht sich auf die gesamte Saison. Deswegen habe ich ihn auch im Favoritentest mit drin gehabt, aber jetzt nicht berücksichtigt, ernsthaft, dass er dieses Ding gewinnt. War halt zwischen Markkanen und Brunson. Und Brunson ist halt, also Brunson, wie er sich quasi von einer bestenfalls zweiten Option zu einer ersten Option entwickelt und unfassbar effizient in einer deutlich größeren Rolle spielt. 125er O-Rating, 24 Punkte pro Spiel. Einfach halt nicht wiederzuerkennen ist. Hat dann jetzt, war für mich im Endeffekt jetzt ausschlaggebend. Kann natürlich aber auch verstehen, wenn jemand Markkanen vorne sieht und wenn man mir den Case für SGA gut argumentiert, dann würde ich auch da nicht unbedingt widersprechen wollen. Also ich denke, jeder dieser drei hätte es verdient. Danach würde ich wahrscheinlich widersprechen, wenn irgendjemand ein anderes vorne hat.
Genau das spiegelt sich auch in den Wettquoten wieder. Also Markkanen ist der sehr deutliche Favorit, minus 300. Dann kommt Shea und dann ist es schon ein großer, also Shea bei plus 200, Jalen Brunson bei plus 2500.
Aber warum?
Und dann ist es nochmal ein riesiger vielleicht kann man bei Brunson argumentieren, dass er sein Skillset, also dass er sich als Spieler nicht so wahnsinnig weiterentwickelt hat, sondern okay, einfach eben plötzlich nicht mehr neben Luka Doncic. Also das argumentiere nicht ich, aber ich könnte mir vorstellen, dass viele diesen Case haben würden. Also, und ich finde auch, man kann sagen, Markkanen und auch Shea haben vielleicht auf einer rein spielerischen, individuellen Ebene mehr Schritte gemacht und haben nicht, also bei denen war es ja nicht die, also bei Markkanen natürlich auch nach dem Trade, aber dass er dann plötzlich so eine Rolle einnehmen wird, das war ja überhaupt nicht abzusehen. Und bei Brunson kann man sagen, er hat sogar in den Playoffs schon mal gezeigt gehabt, als Luka raus war letztes Jahr, dass irgendwie, dass man, dass das vielleicht ein bisschen absehbarer war. Na, natürlich nicht auf dem Level, aber er war in Playoff-Spielen, war es gegen die Jazz, meine ich, in der Serie?
Ja, na, der Joke war, dass Brunson in diesen Playoff-Spielen gegen die Jazz am Anfang das ganze Geld, was er sich erspielt hat, wieder verspielt innerhalb von zwei Spielen. Das war.
Meine ich dann das Jahr davor? Es gab doch Playoff-Spiele, in denen er echt geil performt hat.
Das Jahr davor sind sie jeweils in der ersten Runde gegen die Clippers ausgeschieden. Es war letztes Jahr, da hat Luca die ersten beiden Spiele verpasst oder das erste und im zweiten kam er wieder, ich weiß nicht mehr ganz genau. Da hat Luca in der ersten Runde gegen die Jazz, da hat Brunson dann übernommen, musste übernehmen, was jetzt aber in meiner Erinnerung nicht so wahnsinnig gut funktioniert hat. Lass mich mal ganz kurz schauen. Letztes Jahr Spiel 1, 9 von 24 in Spiel 1 gegen Utah, in Spiel 2 hat er dann gut gespielt, da hat er 15 von 25. Der stimmt, hat er die 41 Punkte gemacht. Das sah gut aus, ja.
Okay, daran denke ich dann gerade.
Und dann kam Luca für Spiel 3, kam er dann wieder. Brunson insgesamt, lass ich mal gucken, wie seine Playoffs letztes Jahr waren.
Die waren einfach in den Conference Finals letztes Jahr, das ist so krass. Und haben jetzt die Playoffs verpasst. Das Play-In verpasst, das ist so verrückt.
Ja, 22 Punkte pro Spiel letztes Jahr in den Playoffs. Brunson bei einem 115er O-Rating. Es war schon ordentlich, ja. War schon okay, was er da gemacht hat. Also seit dieses Jahr nochmal gerade so auch als Stepback, Pull-Up, Werfer selber kreieren. Das ist halt nochmal auf einem ganz, ganz anderen Level. Spielt halt eine absurde Shooting-Saison auch. Letztes Jahr war es halt okay. 37% Dreierquote, aber Volumen ist halt deutlich höher und Quote ist halt auch nochmal deutlich höher als Drive-and-Kick-Spieler auf einem ganz anderen Level. Ich hatte auch über ihn eine Analyse gemacht dieses Jahr. Also das ist schon Wahnsinn. Und gerade so dieses sein Skillset als jemand, der häufig der kleinste Spieler auf dem Parkett ist, wie er das zu seinem Vorteil ausnutzt, als erste offensive Option, das ist schon Wahnsinn. Aber wie gesagt, ich kann auch den Markkanen-Case vollkommen verstehen und auch den für SGA.
Also ich wäre bei Markkanen auf jeden Fall. Das, aber auch da Brunson absolut legitim, zumal er ja wirklich ein Team an der Seite von Julius Randle und zusammen mit Julius Randle, aber ich würde sagen, Brunson war der Hauptfaktor dafür, dass dieses Team so gut war, wie es war.
Hätte auch All-Star werden müssen, in meinen Augen. Ja.
Auf jeden Fall. Coach of the Year, auch gleich beim Executive der gleiche. Du warst davon ausgegangen, dass die Clippers eine sehr gute Regular Season spielen.
Ja.
Du hattest dich für Ty Lue entschieden. Ich habe mich für Chris Finch entschieden. Also da sieht dein Pick wahrscheinlich sogar noch ein bisschen besser aus als meiner. Die Clippers haben halt die Regular Season einfach nicht sonderlich ernst genommen, muss man rückblickend sagen. Mhm. Wird sich jetzt in den Playoffs zeigen, ob das gerechtfertigt war oder nicht. Timberwolves haben wir ja vorher beim Gobert-Case für den Defensive Player schon ein bisschen gesprochen. Das hat einfach vorne und hinten nicht gepasst. Also wie gesagt, ich war halt davon ausgegangen, dass die Timberwolves irgendwie in der Regular Season echt gut sein werden. Da war wohl nichts. Und dann gehe ich davon aus, haben wir beide den gleichen großen Favoriten.
Mike Brown.
Ja.
Ja. Ja, ich denke, da gibt es nicht viel
bei den Betting Odds tatsächlich nur Platz 2. Joe Mazzulla ist der Favorit auf den Coach of the Year Award.
Ich meine, ich verstehe es irgendwo, weil wir alle vor der Saison gedacht haben, dass die Celtics nicht unbedingt zwangsweise einbrechen irgendwo, aber halt nicht ihr Level halten können aufgrund diesem ganzen Skandal, was es da gab. Und sie haben halt die Erwartungen weit übertroffen in diesem Jahr. Ja. Und von daher kann ich schon irgendwie verstehen, aber ja, also in keiner Welt sollte oder sehe ich hier Mazzulla vor Mike Brown, das muss man den Kings halt lassen, wenn man sie halt schon so runterreden für ihre Playoff-Chancen und so, dann ja, sollte man zumindest die Regular Season von ihnen sehr, sehr loben und sich eingestehen, dass das was ganz Besonderes war, was die Kings da gemacht haben. Und da hat Mike Brown eine Menge Anteil dran.
Apropos, lass uns doch die Überraschung der Saison kurz vorziehen. Da, Herr Schubert, dürfen Sie nämlich jetzt eine Siegesrunde, eine Ehrenrunde drehen. Sacramento Kings.
Ja.
Hast du als Überraschung der Saison prophezeit? Und zwar, der Basti aus dem Redaktionsteam hatte das auch noch, aber es war jetzt nicht so, dass das irgendwie ein populärer Pick gewesen wäre. Dementsprechend einfach mal Hut ab. Du darfst jetzt kurz deine Ehrenrunde drehen.
Kommt selten vor, aber wenn, dann genieße ich es auch mal. Ich hatte in meinem Prediction-Video vor der Saison auch gesagt, dass ich denke, die Kings werden eine Top-10-Offensive haben. Wo er dann so ein bisschen, wo so alle gesagt haben, ja, okay, verstehe ich, sehe ich wahrscheinlich auch so. Und dann hat man sich so ein bisschen die Offensiven von anderen Teams so angeschaut und dann war schon so, okay, gut, da müssen sie, also Top 10 ist halt echt nicht einfach so. Und das also war ja eine ziemliche Untertreibung, dass man die effizienteste Offensive aller Zeiten stellt. Das war jetzt so nicht unbedingt zu erwarten. Aber ich habe mir schon gedacht, also die Kings hatten halt eine klasse Offseason, gute Arbeit gemacht, nicer Trade für Kevin Huerter, der eine der effizientesten Jump-Shooting-Saisons aller Zeiten spielt, im Draft dann einen guten Job gemacht, dieses Halliburton-Fox-Two-Man-Game und so generell, ja, was da die Kings, also wie jetzt auch ihre Offensive, wir haben auch in einem Fragen-Podcast Anfang November ging es ja darum, was ist bei den Kings los, warum das ja nicht so richtig funktioniert, das hat alles eine Weile gebraucht, aber als dann angefangen hat zu klicken, war das halt vor allem offensiv, ja, unaufhaltsam und das, ja, hatte ich jetzt nicht so erwartet oder vorhergesehen, aber ich sag's mal so, ich habe vorher schon gesagt, dass es mich halt nicht wundern würde, wenn die Kings halt offensiv nicht zu stoppen wären. Und das ist jetzt so eingetreten. Von daher freue ich mich, wenn ich auch mal richtig lag. Wer war, was war dein Tipp?
Mein Pick waren die New Orleans Pelicans.
Sah lange Zeit auch nicht schlecht aus.
Es sah super aus. Und die letzten Wochen jetzt plötzlich auch wieder. Weswegen übrigens auch da heute Bill Simmons im Podcast den Case für Willie Green als Coach of the Year zumindest Top 3 gemacht hat, was ich eigentlich ganz cool finde. Dieses Ruder wieder so rumzureißen, es war halt, also diese Wette, dass die Pelicans die große Überraschung sein können, lag natürlich hauptsächlich auf den Schultern von Zion.
Ja.
Und als er fit war, sah es genial aus. Da waren sie ja zwischenzeitlich der Number One Seed im Westen. Ja. Dann sind sie komplett eingebrochen. Wir haben ihn halt seit Januar nicht mehr gesehen. Und jetzt sind sie plötzlich wieder richtig gut und haben eine Chance, in die Playoffs zu kommen. Also ich fühle mich gut mit dem Pick. So hat aus Gründen einfach nicht so ganz hingehauen. Aber ja, da finde ich, gerade wenn man sich so andere Picks anguckt, auch aus der Runde, ich werde jetzt keine Namen nennen, aber da fielen dann zum Beispiel die Timberwolves, die Raptors, die Lakers.
Die Lakers?
Die Lakers. Ole Frerks hatte auch die Pelicans. Liebe Grüße an der Stelle. Die Knicks. Also es waren so, ja, da in den Sphären haben wir uns bewegt. Und ich glaube, da fühle ich mich ganz gut. Knicks
auch kein schlechter Pick jetzt im Nachhinein.
Ja.
Ja.
Torben hatte die Blazers. Eieiei. Hm. Also habe ich doch einen Namen genannt.
Ja, auch nicht nur einen.
Er wird es mir verzeihen. Ganz kurz noch, wir haben beim MVP gar nicht unsere Picks rausgehauen. Ist es Embiid für dich?
Hm.
Ja, okay. Ja. Ich glaube, inzwischen ist die Entscheidung gar nicht mehr so schwer. Ich bin weiterhin der Meinung, du kannst einen sehr, sehr guten Case machen für alle drei.
Ja.
Aber inzwischen bin ich dann auch bei Embiid gelandet,
ja,
muss man einfach so sagen. Hast du dir Top 5 Gedanken gemacht oder nur ganz an der Spitze? Das würde mich nämlich, finde ich sehr spannend, wer da noch in die Top 5 reinrutschen könnte. Also Jokic, Giannis natürlich. Ich glaube, Tatum auf 4 ist ein
Mitchell
relativ
vielleicht
safer Pick. Mitchell hat einen Case, Shea hat vielleicht sogar einen Case. Bei den Kings, Fox oder Sabonis, einer von beiden?
Nee, ich glaube, dafür ist es zu viel Team und zu viel auch die beiden einfach. Also, wenn du dir halt, gut, ich meine, es ist jetzt bei Embiid auch so, aber das ist ja wirklich 50-50 da in der Offensive mit den beiden. Ich glaube, Fox hat die höhere Usage. Sabonis ist wahrscheinlich der wichtigste Spieler trotzdem für die Offensive.
Fox hat halt immer noch diese irren Klatschzahlen.
Ja. Aber ich glaube,
deswegen
ich
wahrscheinlich Tatum, den Clutch-Playoff, den hier gewinnen wird.
Ja, Tatum auf 4.
Mhm.
Und dann Mitchell oder SGA. Morant wäre vielleicht ein Kandidat, fällt aber raus.
Luca fällt raus, weil die Mavs zu schlecht sind.
Ja, ich habe, ohne dass jetzt, ich meine, da hätten wir auch eigentlich eine eigenständige Folge hier draus machen können, aber ich habe, so wie Jonathan, das macht auch immer ein Video über den Offensive Player of the Year geredet, so das Gegenbeispiel zum Defensive Player of the Year.
Sehr schön.
Hast du da spontan einen Namen? Wär's bei Jokic. Dir auch im, ja, genau, ich auch, Jokic, ja. Da wären halt doch so Kandidaten wie jetzt zum Beispiel einen Damian Lillard mit dabei, der halt aber auch im MVP-Rennen, oder einen Kevin Durant, die jetzt halt im MVP-Rennen halt rausfallen. Wenn Durant mehr gespielt hätte, könnte man vielleicht für ihn den Case machen, einfach weil das dann halt für zwei Teams gemacht hat und die beide halt alles gewonnen haben, mehr oder weniger, oder sehr viel gewonnen haben, wenn er dort war. Aber
bei den Suns buchstäblich alles gewonnen haben. Die sind 8-0 mit ihm.
Ja, aber ja, Tatum auf 4 und dann, ich glaube, SGA an 5.
Ja, würde ich auch tendieren wahrscheinlich. Lass uns zum Ende kommen. Wir haben noch den Executive of the Year. Da hast du dich für Lawrence Frank entschieden gehabt von den Clippers. Heißt der Lawrence mit Vornamen? Ja, ne?
Keine Ahnung. Bei Executives bin ich auch, was Namen angeht, sehr raus.
Lawrence Frank, der Clippers-Boss. Da hattest du da so ein bisschen drauf spekuliert, dass sie während der Saison was machen würden, was ja dann auch passiert ist, weil in der Offseason haben sie ja nicht, also sie haben John Wall gesigned, das ist ziemlich nach hinten losgegangen. Kann ich mir jetzt, warst du ein großer Fan von dem John Wall Signing?
Ach, keine Ahnung. Ich habe, glaube ich, einfach, ich muss ehrlich sagen, dass ich mir, glaube ich, nicht zu krass viele Gedanken gemacht habe, als ich das Trade geschickt habe. Ich sage es mal so, ich habe nicht damit gerechnet, dass wir ein halbes Jahr später darüber in einem Podcast reden. Das kann ich zumindest schon mal sagen. Ich glaube, ich habe einfach insgesamt darauf gesetzt, dass die Clippers marschieren und habe dann dementsprechend, ja, mein Coach, Executive, Finals MVP und Champion dementsprechend da von den Clippers genommen.
Okay.
Frag mich nicht, wen hast du denn gehabt?
Mein Pick war Daryl Morey, womit ich mich auch weiterhin ganz gut fühle. Die Sixers, super Regular Season gespielt.
Ja.
Lange Zeit ein sehr, sehr überragendes Team gewesen.
Haben wir dich noch im Sommer Melton, über den Tucker-Deal diskutiert, wo wir da nicht ganz der gleichen Meinung waren?
Ich bin weiterhin überhaupt kein Fan von dem Deal, aber halt, weil er 3 Jahre dauert und Tucker bis dahin gefühlt 50 sein wird. Aber für diese Saison war ich ein großer Fan von dem Signing. Sie haben Melton geholt, dann vielleicht auch, das ist bei sowas ja auch immer wichtig, so noch die Nachbeben vom Harden-Trade. Du hast gerade gesagt, Harden hat die Erwartung übertroffen. Auf der anderen Seite das Simmons-Fiasko in Brooklyn, das gibt dann auch nochmal einen kleinen Push. Ich habe jetzt keine Betting Odds gefunden tatsächlich für den Executive, aber ich glaube, Morey hat keinen so schlechten Case.
Ja.
Die Favoriten sind wahrscheinlich andere. Kobe Altman bei den Cavs, nachdem der Mitchell-Trade so super geklappt hat. Genau, wie auch immer er heißt.
Ja.
Aber ja, mit Morey bin ich zufrieden. War kein so schlechter Pick. Die Enttäuschung der Saison, da habe ich mich für die Chicago Bulls entschieden.
Echt?
Kommt ein bisschen Dennis, drauf an, ob sie jetzt...
Bro.
Also, ja, natürlich, aber vor der Saison. Vor der Saison.
Ach so, ich wollte gerade sagen.
Natürlich ist es Dallas. Dallas hatte, pass auf, 2 tatsächlich vom Redaktionsteam hatten Dallas als Enttäuschung.
Hatte ich die Lakers?
Du hattest die Lakers.
Natürlich. Sah lange Zeit gut aus.
Sah gut. Ja, bei den Bulls kommt es ein bisschen drauf an. Also wenn sie jetzt die Playoffs verpassen, wären sie schon eine große Enttäuschung. Sind sie auch so, meiner Meinung nach, aber... Wenn sie jetzt in die Playoffs kommen und irgendwie eine halbwegs kompetitive Erstrundenserie gegen die Bucks hinlegen können, ja, mein Gott, dann war es jetzt keine komplett aus dem Fenster geschmissene Saison. Aber im Großen und Ganzen war das ein ziemlich safer Pick. Und bei den Lakers, wie du sagst, lange sah es gut aus, jetzt dann nicht mehr so.
Ja. Ich meine, wer weiß, also wenn diese Folge droppt, kann es auch sein, dass die Lakers die Enttäuschung, die größte Enttäuschung der Saison sind. Also,
das kann natürlich sein.
Aber ich glaube, stand jetzt da nicht. Also da würde ich dann hundertprozentig mit Dallas gehen. Ja, andere Kandidaten wären sicherlich Portland. Wenn ich jetzt mal kurz die Standings überfliege. Deine Hawks müssen auf jeden Fall mit dabei sein.
Brooklyn, also im Endeffekt ja. Ganz guten Seed noch gerettet, aber natürlich, wie diese ganze Situation implodiert ist. Ja.
Minnesota und auf jeden Fall auch die Warriors, die jetzt für so eine enttäuschende Saison belohnt werden ja. Mit einer ersten Serie gegen die Kings, aber auch da sicherlich den Erwartungen hinterhergelaufen, das ganze Jahr über.
Das ist vielleicht eine ganz schöne Überleitung in Richtung Playoffs, oder? Wollen wir vielleicht im Westen reinstarten mit den Warriors gegen die Kings? Wie gesagt, in diesem Teil der Aufnahme sprechen wir über die 4 Serien, die für uns jetzt gerade schon feststehen. Das ist einmal die Kings gegen die Warriors im Westen. Platz 3 gegen Platz 6. Das ist schon bitter für die Kings. Es ist eine geile Serie, auf die man sich, glaube ich, auch echt freuen kann in Sacramento. Man kann sich als neutraler Zuschauer wahnsinnig drauf freuen. Ich glaube, das wird echt, da wird der ein oder andere Leckerbissen dabei sein. Aber dass du für diese krasse Saison, für das Ende der Playoff-Dürre und so weiter, dass du belohnt wirst damit, dass du jetzt gegen den Titelverteidiger spielen musst, der jetzt auch ganz pünktlich wieder die volle Mannschaft an Bord hat, Das ist schon schade. Ich wäre schockiert, wenn du nicht auch die Warriors als klarer Favorit siehst in der Serie.
Warriors in 5.
Ja, das ist... Ich weiß nicht, ob ich den Kings 2 Siege zutraue. Die Crowd ist schon ein Faktor und schon geil. Und die Warriors, hab ich jetzt auch schon mehrfach gesagt, diese katastrophale Auswärtsschwäche ist immer noch so ein bisschen im Hinterkopf. Aber ich glaube, in dieser Serie wird es keine so große Rolle spielen, leider. Ich sehe einfach keine Welt, wie die Kings hier. Vor allem die Defense, reden wir auch seit Wochen drüber. Die Kings hatten jetzt in der Regular Season weiß nicht, Platz 26 war es am Ende. Ich schaue gerade noch mal kurz nach bei Cleaning the Glass. Das wird halt nicht reichen. Die Warriors, ich glaube, man kann ihnen zutrauen, dass sie diesen Schalter haben, den sie umlegen können. Und dann, Wiggins ist jetzt zurück. Da muss man natürlich gucken, der hat jetzt eine Weile nicht gespielt, aber physisch ist ja alles okay mit ihm. Gary Payton ist jetzt zurück. Also ich sehe da wirklich sehr, sehr wenig, was irgendwie für die Kings sprechen könnte. Hast du irgendein Matchup, auf der anderen Seite, es wird für die Warriors natürlich auch wahnsinnig schwer, diese Offense zu stoppen. Das muss man den Kings schon zugutehalten. Ja. Ich glaube, gerade die Aaron Fox ist ein sehr, sehr unangenehmes Matchup für die Warriors. Aber es wird halt nicht reichen, wahrscheinlich.
Wo man halt dafür auch das so wundert, also man, die Warriors Defense, ich halte die Warriors Defense für deutlich besser aufgestellt, um die Kings Offense zu stoppen. Einfach wenn du Clay/Gary Payton an Fox dran stellst und dann Draymond Green als Sabonis, beziehungsweise Looney an Sabonis und Green als Help Defender, das kann man ja switchen. Du kannst sogar selbst den Wiggins phasenweise an einen dieser beiden ranstellen.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, für Fox brauchst du tendenziell Wiggins. Also Clay traue ich das nicht zu, Wiggins und Payton. Echt nicht? Aber wenn die beiden sich das Fox irgendwie aufteilen.
Warum traust du es Clay nicht zu?
Na, weil Fox ja nicht nur dieser Prototyp shifty, schneller Guard ist, sondern halt wahnsinnig explosiv. Und ich glaube, Clay sieht defensiv wieder deutlich besser aus als letztes Jahr noch. Aber das ist dann schon ein Sprung ins kalte Wasser, wenn du dann direkt gegen Fox ran musst.
Ja, ich glaube halt, oder was ist halt für mich auch ausmacht, ist das, wir reden immer wieder, Playoff-Basketball ist eine andere Sportart. Und ich weiß nicht, hat Sabonis schon Playoff-Basketball gespielt? War der damals schon, wo war der denn vor Indiana eigentlich?
KC. Aber nur ein Jahr oder so, glaube ich. Und ich weiß nicht, ob die da gut waren. Der wurde von den Thunder gedraftet, der wurde mit Oladipo zusammen für Paul George. Nee, war das der? Doch, Paul George, in dem Paul George Trade.
Ja, dann war ich gar nicht. Aber gerade Fox und du spielst halt gegen das erfahrenste Team, was es gibt. Aktuell. Ja. Und Fox und Sabonis haben, sagen wir als primäre offensive Option, haben noch nie Playoffs gespielt. Und das ist nicht einfach nur so dahingesagt. Die haben halt noch nie gegen eine Verteidigung gespielt, die sich wirklich Gedanken gemacht hat, wie sie die beiden halt verteidigen. So, das ist halt ein riesiger Unterschied gegen so eine Defense, die halt Gameplanning macht. Und dann wird halt Fox jetzt von der Verteidigung verteidigt, die sich halt Gedanken gemacht hat, wie sie seine größte Stärke, seine zweitgrößte Stärke, seine drittgrößte Stärke eindämmen und wie sie seine größten Schwächen zum Vorschein bringen. Und das gleiche gilt auch für den Sabonis. Es ist halt eine komplett andere Welt. Während die Warriors, während Steph, der ist es gewöhnt. Und von daher wird es mich halt sehr, sehr überraschen, wenn die Kings da Land sehen, wie gesagt, aufgrund des Personals und aufgrund, dass man einfach keine Erfahrung hat. Und es ist ein riesiger, riesiger Faktor. Einfach diese mangelnde Erfahrung. Selbst wenn man es jetzt zum Beispiel auf die Beispiel die Suns, die natürlich auch, wenn man jetzt vielleicht sich denkt, okay, die Suns haben es ja auch geschafft, vor 2 Jahren in die Finals ohne Erfahrung zu haben. Die hatten halt Chris Paul und man hat es in diesem Playoff-Run immer wieder gesehen, dass dieses Suns-Team, dass die Spieler halt Probleme hatten, für die das halt der erste Playoff-Run war und dass man immer wieder Führung verspielt hat. Und dann kam Chris Paul und dann hat Chris Paul übernommen und war halt ultra wichtig als jemand, der weiß, wie Playoff-Basis funktioniert. Und da haben halt die Kings von den primären offensiven Optionen niemanden, der das weiß, was man halt macht in den Playoffs. Von daher, ja, wird mich das sehr überraschen, wenn die Kings hier mehr als einen Sieg holen. Und es ist wahrscheinlich, das können wir ja vielleicht auch noch immer dazu sagen, ob wir, also siehst du, hast auch Warriors in 5?
Ja, ich wäre wahrscheinlich sogar eher bei Warriors in 4
als lass in uns 6, das ruhig dazu sagen jedes Mal, genau. Also ich sehe auch wahrscheinlicher Warriors in 4 als Warriors in 6.
Ja. Na, wahrscheinlich, leider schon. Es ist so schade, es ist echt schade. Ich habe gerade nicht mehr nachgeguckt, ganz kurz. Sabonis hat 268 Playoff-Minuten auf dem Buckel. 6 davon noch in OKC und dann als 21- bzw. 22-Jähriger jeweils eine Erstrundenserie mit Indiana. Also, ja, wie du sagst.
Aber ich muss Fox dazu sagen, der Erfolg der Kings-Saison wird nicht daran gemessen, was jetzt in den nächsten beiden Wochen passiert. Und wenn ich es jetzt, also klar, es ist für sie mega ärgerlich, aber jetzt, also hätte sie auch besser treffen können, wenn sie jetzt meinetwegen gegen die Clippers eventuell gespielt hätten ohne Paul George, da hätte ich ihnen ein bisschen mehr zugehört, aber jetzt auch in einer Serie gegen die Lakers hätte ich ihnen jetzt auch nicht unbedingt mehr, also würde ich jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass sie da mehr Spiele gewonnen hätten, von daher, aber es ist natürlich mega ärgerlich, dass man nach so einer Saison dann gegen den 6. Seed spielt, der die Warriors sind, so, das ist natürlich schon blöd.
Ich nehme meinen Take zurück, ich bin näher dran an Kings in 6. Ich bin näher dran an Warriors in 6 als Warriors in 4. So viel ich.
Das dachte ich mir schon auch, Warriors, weil du hast halt echt überlegt.
Das nehme ich zurück. Erstens, wie gesagt, diese Auswärtsschwäche. Die Warriors sind mir dann doch noch nicht stabil genug. Wiggins hat kein Spiel gemacht, der wird jetzt erst wieder reingeschmissen. Und die Kings, nicht nur Fox und Sabonis, sondern erstens diese Homecrowd. Zweitens, sie haben so Hörter und Monk und selbst ein Harrison Barnes, sie haben ja so Leute, die mal richtig heiß laufen können und dir irgendwie mal so ein, also wenn Monk irgendwie 30 raushaut von der Bank, dann hast du halt echt gute Chancen, dieses Spiel zu gewinnen. Deswegen, mein Pick ist auf jeden Fall 5, aber ich wäre näher dran an 6 als 4.
Wollen wir hier im Podcast irgendwie gegeneinander tippen und das irgendwie zählen und der Gewinner bekommt dann irgendwas? Also lass uns das, also wollen wir das machen? Gerne. Wenn ja, dann können wir das ja nach der Folge oder jetzt generell mal besprechen die Tage. Aber das ist doch eigentlich ganz cool, oder? Dass wir dann irgendwie.
Ja, why not?
Da Score halten und dann kriegt der Gewinner oder der Verlierer muss irgendwas machen in einer Folge. Irgendwas. Das können wir uns ja in Ruhe überlegen. Aber lass uns das machen. Wir haben das letztes Jahr auch gemacht in Form dieses NBA-Tippspiels. Ich hatte da eine große NBA-Gruppe mit ein paar tausend Leuten, die da mit abgestimmt haben und das Bracket durchgetippt haben. Hatten wir am Ende genau gleich viele Punkte? Ich glaube schon, oder?
Ich glaube, wir hatten am Ende, genau, wir waren gleich auf am Ende genau, und dann war es dieser komische Tiebreaker.
Ja,
war das, ob Spiel, mit welcher also, Differenz Spiel 1 der Finals gewonnen wird. Und dann deswegen habe ich gewonnen, meine ich, mich zu erinnern. Aber wir hatten genau die gleiche Punktzahl.
Ja.
Machen wir gerne. Leute, wenn ihr eine Idee habt, was der Verlierer machen muss, dann schreibt uns. Ja. Das ist doch, lass uns, wenn da was Cooles kommt, lassen wir die Community entscheiden. Ich muss dazu sagen, ich habe mir keine Picks rausgeschrieben, stand jetzt, aber
wie meinst du das, keine Picks rausgeschrieben?
Also ich habe mir jetzt nicht vorher notiert gehabt oder richtig in die Tiefe überlegt gehabt, Warriors in 5. Das war jetzt mehr so ein spontanes Ding und das habe ich bei den anderen Serien auch nicht gemacht.
Also aber so hast du dich also vorbereitet auf die Serie, wo wir die Serien durchtippen.
Nee, ich habe mir halt Gedanken zu den Serien gemacht. Ich wusste gar nicht, dass wir tippen. Aber ja, klar.
Dann darfst du jetzt, weil ich habe dich schon, dann darfst du jetzt immer zuerst deine Picks machen, weil sonst,
Okay.
Ja.
Okay.
Ich habe meine hier stehen.
Gut, machen wir so.
Okay.
Ganz kurz vielleicht noch, es gibt die ein oder andere interessante Storyline natürlich bei dieser Serie. Mike Brown letztes Jahr noch Assistant Coach bei diesem Meisterteam in Golden State und jetzt dann bei den Kings. Bei den Kings natürlich Light the Beam und so weiter, das ist klar. Das wird, glaube ich, echt ein Fest in Sacramento, egal wie diese Serie ausgeht. Bei den Warriors die Geschichte Titelverteidigung. Es stehen große Entscheidungen an im Sommer, was Finanzielles betrifft. Das wird wichtig sein für viele Akteure, wie weit sie hier kommen in den Playoffs. Aber ja, ich glaube, basketballerisch sind wir uns einig. Es ist generell, ich weiß nicht, ob du, also von den vier, die wir jetzt gerade schon wissen, beziehungsweise auch, wenn es dann weitergeht, also sollte es zu Grizzlies gegen Lakers kommen, da würde ich mir wahrscheinlich ein bisschen den Kopf zerbrechen, was ich von dieser Serie zu erwarten habe.
Okay.
Aber ansonsten haben wir eine Serie, die wirklich, wo wir wirklich sagen könnten, das, na, weiß nicht. Hast du so eine Serie, die dir ins Auge springt gerade? Ja, das ist schade irgendwie.
Schade, aber wenn die Clippers mit voller Kapelle antreten würden, wäre das, glaube ich, eine ganz spannende Sache, aber ohne Paul George oder mit einem halben Paul George, schwierig. Was uns zu dieser Serie bringt.
Genau, lass uns doch, wir bleiben im Westen, gehen wir rüber zu der Serie. Paul George kam da gestern Neuigkeiten raus?
Er ist auf jeden Fall für den Start raus, macht aber trotzdem guten Progress. Das ist das, was ich gehört habe. Also es könnte durchaus sein, dass er im Verlauf dieser Serie zurückkommt. Playoff P.
Dann natürlich die Frage, wie er zurückkommt. Also das sah schon übel aus. Das war ja so eine Szene, wo sein Knie quasi nach hinten durchbiegt. Das sah schon echt nicht gut aus. Dementsprechend, also die Suns haben jetzt halt mit Kevin Durant alle ihre 8 Regular Season Spiele gewonnen. Sie hatten nicht viel Zeit, sich einzuspielen, und da kommen dann diese Clippers, die nicht bei voller Stärke sind, Clippers ohne ihren zweiten Superstar, zumindest zu Beginn und danach fraglich, wie er denn aussieht, bei wie viel Prozent er sein wird, kommt irgendwie schon ganz recht aus Phoenix Sicht. Und selbst wenn die Clippers mit voller Kapelle da wären, wäre das Talentlevel trotzdem höher bei Phoenix.
Ja, aber nicht zu krass, glaube ich. Die Clippers haben schon ein geiles Team.
Es hat halt viele Auswirkungen, dass George nicht dabei ist. Du hast weniger Möglichkeiten, zum Beispiel Chris Paul auch zu attackieren im direkten Matchups. Du bist quasi gezwungen, dass dann so Leute wie Norman Powell und so Leute wie Batum und dass die dann wirklich große Lasten schultern müssen. Ich weiß nicht, das. Um hier vielleicht direkt meinen Pick rauszuhauen, auch da könnte ich mir vorstellen, gehen wir gleich. Ich bin bei Suns in 5.
Ich bin bei Suns in 6. Eher allerdings Suns in 5 als Suns in 7. Verstehe aber voll, dass du. Ich hatte auch sehr überlegt, ob ich Suns in 5. Aber in 5 zu tippen ist halt immer sehr riskant. Weil ein 4-1 ist schon krass.
Gerade wenn Kawhi Leonard auf der anderen Seite steht.
Deswegen.
Und auch Ty Lue.
Ja.
Das ist einer der besten Playoff-Coaches.
Ja.
Bei auf der anderen Seite Monty Williams, auch einer der besten Playoff-Coaches.
Ich glaube, die Serie wird knapper, als es viele denken. Auch wenn es mich überhaupt nicht überraschen würde, wenn die Suns die einfach wegschießen. So. Also super schwer vorherzusehen. Kawhi kann halt gut und gerne der beste Spieler dieser Serie sein. Und das bringt dir halt eine ganze Menge. Und die Clippers, die Clippers haben schon auch vom Personal und gerade defensiv, dass man klein spielen kann und dass man alles switchen kann und diese vielen Offscreen-Sachen, dass man die einfach switcht. Ty Lue mit seiner Erfahrung. Ich kann mir schon vorstellen, dass man es den Suns zumindest schwierig macht. Und die Suns, klar, defensiv ziemlich gut. Bisher unterwegs mit Kevin Durant, um nicht zu sagen elitär, wo natürlich kleine Sample-Size-Shooting lag. Aber die Suns-Defense auch nicht über alle Zweifel erhaben. Von daher wird es mich jetzt nicht so super, super krass überraschen, wenn das Ding auch über 6 Spiele geht. Keine Ahnung, das kann halt echt alles sein.
Du musst halt aus Clippers Sicht, gerade in dieser Anfangsphase ohne Paul George, musst du halt aufpassen, dass du nicht sofort 0-2 oder 0-3 in Rückstand bist. Die Suns dann noch mit Homecourt. Also es ist vielleicht sogar der wahrscheinlichste Outcome, dass die Serie beim Stand von 0-2 nach LA geht, aus Clippers Sicht. Und dann wird es halt schon eng. Also wenn du dann eins deiner Auswärtsspiele, wenn dann Paul George irgendwie für Spiel 3 zurückkommt, wenn überhaupt, und dann bei 60% ist, und dann verlierst du eins dieser beiden Heimspiele. Es wird sehr, sehr schwer. Aber ich glaube auch, ich kann es mir auch gut vorstellen, dass die Spiele knapp werden und die Clippers es schaffen, hier eine kompetitive Serie auf die Beine zu stellen. Das kann ich mir schon auch gut vorstellen.
Ja, auf jeden Fall. Und gerade mit all dem Shooting, was die Clippers haben, kann man halt immer auch ein Spiel gewinnen.
Ich notiere mir ja mal nebenher kurz unsere
Wir überlegen
Tipps.
Uns
also bei Warriors Kings waren wir beide, Waren wir beide bei 4-1, ne?
Wir überlegen uns unser wie wir zählen und was auf dem Spiel steht, das überlegen wir uns die Tage.
Genau. Okay, Suns Clippers, bist du bei 4-2 und ich bei 4-1. Dann rüber in den Osten. Wie gesagt, die anderen wissen wir noch nicht. Besprechen wir später. Rüber in den Osten, auch hier das 3er-6er-Matchup. Die Philadelphia 76ers gegen die Brooklyn Nets. Und auch das so ein bisschen eine verkappte Playoff-Serie. Die Nets, die natürlich in den Standings noch sehr von der Kevin Durant und Kyrie Irving-Ära gelebt haben. Ja, also auch das dürfte deutlich werden. Ich wäre überrascht. Ich glaube, den Nets ist schon das ein oder andere zuzutrauen. Ich glaube, die können unangenehmer Gegner sein, auch für die Sixers. Aber die Sixers in der Verfassung, in der sie gerade sind und wie die durch die Liga rollen und wie Embiid durch die Liga rollt, da fehlt mir einfach auch die Fantasie, dass das eine sonderlich enge Serie wird. Und da bin ich, glaube ich, bei einem Sweep.
Ich sag auch.
Sixers in 4. Okay, alles klar.
Ja. Ich hatte überlegt, ob ich Sixers in 5, weil ein Spiel ist immer drin irgendwie, aber ich sehe das überhaupt nicht. Und gerade auch hier, Mikal Bridges wird jetzt dann mal sehen, wie es ist, wenn du als erste Option von der Playoff-Defense, die vorher scoutet und sich Gedanken macht, verteidigt wirst. Das könnte böse werden, weil das ist halt, ja, wie gesagt, Playoff-Basketball ist was anderes und die Sixers haben die Erfahrung und sind halt personell besser aufgestellt. Also das Ding sollte relativ eher Sixers in 5, wie haben wir gerade gesagt, wir sagen jedes Mal, was dann wahrscheinlicher ist, eher Sixers in 5 als Sixers in 6.
Ja. Also Sixers in 3 würde ich ausschließen. Ich auch. Da lehne ich mich auf den
Fenster. Also eher Sixers in 5 als Sixers in 3.
Ich glaube halt, du brauchst eine defensive Überserie von Nick Claxton und auch dann weiß ich nicht, ob es einen Unterschied macht. Ich glaube halt, Embiid
wird Nick Claxton halt auch gegen einen Spielertypen wie Embiid auch Probleme. Ich glaube, also Nick Claxton verteidigt besser gegen Damian Lillard, als das gegen Joel Embiid kann.
Das stimmt. Eine Sache, auf die ich zumindest ein Auge haben werde, erstens das natürlich, auch James Harden muss man weiterhin Sorgen haben. In der Serie aber weiß ich nicht, selbst wenn, also da muss jetzt Doc, glaube ich, keine, das wird dann in den weiteren Serien entscheidend. Ich glaube tatsächlich für die Sixers, das könnte eine ganz gute Vorbereitung sein auf Boston und Milwaukee. Vom Ansatz her, die Nets sind ein Team, die viel switchen, viele von diesen switchable Wings haben, viele Verteidiger haben, Embiid sicherlich viel doppeln werden. Da können sich die Sixers vielleicht schon ein bisschen drauf einstellen, auf das, was sie dann gegen Boston zum Beispiel erwartet. Das könnte sogar einen echten Vorteil sein im weiteren Verlauf der Playoffs. Und die Nets sind ein junges, dynamisches, athletisches Team. Und die Transition-Defense der Sixers ist scheiße im Prinzip die ganze Saison. Das ist vielleicht etwas, wo ich mir vorstellen könnte, dass vielleicht die Nets hier und da mal einen Run starten, dass dann vielleicht das ein oder andere Spiel hinten raus eng wird. Aber selbst wenn es dazu kommt, dann denke ich halt, wir werden Embiid und Harden einfach übernehmen in der Crunch-Time und dann weiß ich einfach nicht, wie die Nets da dagegen halten sollen.
Ich freue mich riesig auf 40 Minuten Joel Embiid, der sich auch anstrengt am defensiven Ende. Das ist eine der Sachen, auf die ich mich mit am meisten freue jetzt in den kommenden Playoffs, weil das ist dann nochmal ein anderes Level. Weil Joel Embiid mit seiner Regular-Season-Defense immer mal gerne dafür sorgt, dass wir vergessen, wie gut er ist an diesem Ende. Und dann kommen die Playoffs und dann erinnert er uns alle daran. Und da freue ich mich einfach drauf.
Ich würde sagen, alles gesagt zu der Serie, oder? Kommen wir zur vorerst mal letzten von denen, die wir jetzt gerade bereits wissen. 4-5, Cleveland Cavaliers gegen die New York Knicks. Auch da, ich habe echt Bock auf die Serie. Ich glaube, das könnte unterhaltsam werden. Du hast auf beiden Seiten, auf der einen Seite mit Garland und Mitchell, auf der anderen Seite mit Brunson, diese Creating Guards, die immer für viele Highlights gut sind. Es wird viel vom Gesundheitszustand von Julius Randle abhängen, der jetzt gerade noch raus ist mit einem verstauchten Knöchel, wenn ich es richtig im Kopf habe. Auch da wird die Frage sein, ist er zum Start der Serie da? Wie ist er da? Das könnte nämlich tatsächlich ein sehr unangenehmes Matchup für Mobley werden, glaube ich. Also diese Randle, so ein sehr physischer, sehr starker, so ein Bruiser. Das ist tendenziell etwas, womit Mobley sich schwer tut. Aber auch dann, du hast halt Allen dahinter. Auch hier, selbst wenn Randle bei 100% wäre Und obwohl die Knicks einfach die, was haben sie, die zweitbeste Offense der NBA gehabt in dieser Regular Season, was ich nicht abkommen sehen, selbst wenn Randle bei 100% ist, haben wir in seinem All-NBA-Jahr in dieser Erstrundenserie gegen die Hawks vor 2 Jahren gesehen, wie schnell ihm von einer Playoff-Defense, und das war damals die Hawks-Defense, die nicht so wahnsinnig glorreich war, jetzt ist es die beste Defense der Regular Season mit 2 der besten Defensiv-Bigs der NBA. Das kann schon schnell auch hässlich werden bei Randle. Vor allem, wenn er nicht ganz fit sein sollte. Unterschied natürlich, wir haben vorhin drüber gesprochen, sie haben jetzt halt Brunson, der dir, dem ich schon zutraue, dass er dir ganz gute Offense kreieren kann in vielen Possessions. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen wird es nicht reichen. Also ich sehe Cleveland schon klar favorisiert.
Ja, ich auch. Aus. Was tippst du?
Auch da wieder so, ich tendiere stark zu 4-1. Aber halt irgendwie Madison Square Garden. Ich sag 4-2. Ich gebe den Knicks, ich glaube ein bisschen mehr an die Knicks, als ich vielleicht erst denken würde.
Ich sag Cavs in
5. Bei dir aus?
4-1.
Okay. Und du bist bei 4-1.
Aber natürlich eher ein 4-2 als ein 4-0. Aber ich glaube, Cleveland hat einen Team, was einfach für Playoff-Basketball gemacht ist. Mit ihrer Defense. Defense wins Championship. So, die Cavs gewinnen natürlich nicht die Championship, aber die Cavs-Defense ist auch eine Playoff-taugliche Defense in meinen Augen. Donovan Mitchell ist, abgesehen von Jimmy Butler, der Spieler in den letzten Jahren, bei dem der Unterschied zwischen Playoff-Performance und Regular-Season-Performance am größten war, im Positiven. Auch da wieder Playoff Donovan Mitchell ist wild und auch Garland mit seinem Skillset einfach auch dafür gemacht, Playoff-Defenses zu zerstören. Brunson wird einen von diesen beiden verteidigen müssen und das wird ein Spaß. Von daher sehe ich halt einfach die Cavaliers. Ich sehe nicht, wie die Knicks-Defense Cleveland's Offense ausbremsen soll und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass die Cavs-Defense einen guten Job macht gegen die Knicks-Offensive. Von daher, und also selbst mit Randle in Topform und fit sehe ich hier Cleveland klar vorne und jetzt mit all diesen Fragezeichen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die Knicks dann nicht wirklich eine Chance haben, ein Game im Garden holen. Und das war's dann. Klasse Saison von New York. Aber ich bin ein sehr, sehr großer Fan von der Playoff-Tauglichkeit dieses Cleveland-Teams.
Ich bin ein bisschen skeptischer, was die Defense angeht. Einfach weil ich glaube, dass Garland Mitchell als Backcourt einfach schwerer ins Gewicht fällt als noch in der Regular Season.
Aber es ist beides ordentlich Verteidiger geworden. Garland, da haben wir vor einem Jahr schon die Debatte geführt, dass der einfach das Maximum rausholt aus seinen sicherlich limitierten Möglichkeiten defensiv, einfach weil er körperlich da gegen viele Spieler unterlegen ist. Aber jetzt Garland an Brunson dran zu haben, das weiß ich nicht, ob das so grauenhaft ist. Gerade weil Brunson jetzt niemand ist, der jetzt irgendwie Gegenspieler groß overpowered. Und Mitchell hat sich zu einem hervorragenden Verteidiger entwickelt, also ich würde jetzt dem Cavs Frontcourt nicht zu viel Credit geben für diese herausragende Defense in diesem Jahr, beziehungsweise dem Backcourt da jetzt zu wenig, weil Mitchell, der ja jahrelang echt ein grauenhafter Verteidiger war, ist jetzt zumindest okay. Und Garland ist ein, wie gesagt, aus seinen Voraussetzungen holt er da eine ganze, ganze Menge raus, ähnlich wie das ein Steph Curry ja seit Jahren auch macht. Es werden jetzt nie herausragende Verteidiger sein, aber zumindest gute. Und ich kann mir jetzt, und die Knicks, es gibt sicherlich Matchups, wo der Backcourt des Gegners, glaube ich, richtig, richtig Probleme machen könnte, einfach weil sie physisch den gerade irgendwie Garland überlegen sind, aber da zählt jetzt der Knicks Backcourt nicht unbedingt dazu, würde ich mal sagen.
Auf keinen Fall. Das meinte ich
von
nicht.
Von daher.
Ich meinte das nicht unbedingt auf diese Serie bezogen, sondern generell. Das wollte ich dann, also ich glaube, die Knicks sind nicht das Team, das dich so wahnsinnig ins Schwitzen bringt in der Hinsicht. Ich bin einfach nur gespannt zu sehen, wie sich das im Laufe der hoffentlich dann nächsten Runden entwickeln würde. Dann sind wir uns ja auch da langweilig einig. Wie gesagt, auch wenn wir jetzt gleich noch die weiteren Serien besprechen, so das wird auf der einen Seite dann Boston und Milwaukee, auf der anderen Seite Denver und Memphis. Wie gesagt, die Lakers sind ein bisschen eine Wildcard, aber ehrlicherweise die anderen Teams, die da vielleicht aus dem Play-in rauskommen
könnten. Das kann ich jetzt schon mal spoilern. Lakers in 5.
Gegen Memphis?
Ja.
Okay. Schauen wir mal, ob wir überhaupt drüber sprechen werden. Aber das soll es erstmal gewesen sein jetzt, Julius. Hm. Also für euch, liebe Hörer, wir hören uns in wenigen Momenten wieder mit den nächsten Serien. Julius, wir hören uns in wenigen Tagen wieder. Viel Spaß bei den Play-Ins. Heute Nacht geht's los. Danke. Unsere beiden Teams sind im Einsatz.
Hm. Rein spaßeshalber, lass uns die Play-In-Games noch kurz tippen. Rein spaßeshalber.
Ich sage, dass Atlanta heute verlieren wird.
Ich auch.
Und ich sage, dass Atlanta das nächste Matchup gegen Chicago verlieren wird. Das heißt, ich tippe auf, ich tippe im Osten auf Miami 7, Chicago 8.
Also tippst du quasi jedes Mal das wahrscheinlich favorisierte Team? Also du pickst Toronto auch über Chicago?
Nee, eben nicht. Chicago über Toronto.
Ach so, stimmt.
Chicago über Atlanta.
Ich nehme mich genauso. Ich denke, dass Chicago die Raptors schlägt und dann, ich glaube auch, dass die Bulls die Hawks schlagen. Also ich denke, die Bulls gewinnen beide Games. Und im Westen denke ich, habe sehr, sehr überlegt, ob ich die Thunder nehme. Habe ich aber doch für die Pelicans entschieden und denke dann aber, dass die Wolves die Pelicans schlagen.
Ja, glaube ich auch. Lakers 7, Wolves 8. Genau. Würde ich auch tippen.
Ja. Sind wir uns ja da einig.
Gut. Cool. Dann, wie gesagt, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wir hören uns in wenigen Momenten, dann geht's weiter mit den anderen Serien. Ich packe jetzt noch ein bisschen, dann geht's auf nach Florenz und wir hören uns dann für mich von dort. Du wirst noch in Dessau sein, wenn wir aufnehmen. Jo, bis später.
Jo.
So, da sind wir wieder. Und wie inzwischen feststeht, haben die Atlanta Hawks, an die wir beide tief und fest geglaubt haben, wie ihr soeben hören konntet, haben es geschafft, die Miami Heat zu schlagen und stehen als Siebter im Osten in der ersten Runde der Playoffs. Wir werden dort auf die Boston Celtics treffen und dort machen wir jetzt weiter. Es geht weiter im Osten. Wir springen kurz wieder rüber. Kurz vorweg, wir nehmen hier am sehr späten Donnerstagabend auf. Das heißt, die erste Runde der Play-Ins, beziehungsweise die ersten beiden Runden, wenn man so will, die 9er, 10er haben auch schon gegeneinander gespielt, ist schon durch. An der Stelle jetzt schon kurz der Disclaimer. Wir werden trotzdem eine Preview der 1er, 8er Serien machen. Wir haben uns jetzt aber dafür entschieden, nicht abzuwarten, bis diese Play-In-Spiele durch sind, weil wir einfach möchten, dass ihr diese Folge direkt am Samstagmorgen auf den Ohren haben könnt, als Playoff-Preview, was sie ja ist, weil am Samstagabend oder heute Abend, wenn ihr das jetzt am Samstag hört, geht's ja los mit den Playoffs. Und in unseren Augen, da kommen wir dann gleich noch zu, macht's tatsächlich nicht so einen großen Unterschied, welches dieser Teams sich jetzt in der zweiten Play-In-Runde, durchsetzen wird. Im Osten werden die Bulls gegen die Raptors spielen, nur um dann von den Bucks überrollt zu werden, der Gewinner. Und im Westen ähnliche Situation mit den Timberwolves und den Oklahoma City Thunder. Wir werden über die jeweiligen Matchups trotzdem kurz sprechen nachher. Wenn ihr das hört, werdet ihr wissen, zu welchem Matchup es tatsächlich gekommen ist. Aber diesen Luxus haben wir in dem Fall jetzt nicht. Das war uns einfach wichtiger, dass ihr diese Folge so früh wie möglich hören könnt. Und damit würde ich sagen, starten wir rein und zwar im Osten. Wie gesagt, Atlanta gegen Boston, das wird die erste Serie sein. Ja, die Hawks, echt eine überzeugende Leistung im Play-In gegen den vermeintlichen Angstgegner. Julius, du hast ein fantastisches Video dazu gemacht, wenn ich das einfach mal so sagen darf. Hat mir nicht nur, weil ich Hawks-Fan bin, sehr gut gefallen. Und es ist vor allem relevant auch für dieses Playoff-Matchup, weil du hast darüber gesprochen in deinem Video unter anderem, wie es die Hawks geschafft haben, die Switching-Defense der Heat zu bestrafen. Und eine solche wird sie ja in und gegen Boston auch erwarten, voraussichtlich. Deswegen konnte man aus diesem Play-In, auch wenn es nur dieses eine Spiel, Small Sample Size und so weiter, ihr wisst Bescheid, kann man was rauslesen? Traust du den Hawks zu, auch den Celtics solche Probleme zu bereiten?
Ich traue ihnen zu, ein Spiel zu gewinnen, um gleich mal meinen Tipp vorwegzunehmen. Also ich tippe hier ein 4-1 für die Boston Celtics. Allerdings glaube ich nicht, dass Boston das mit sich machen lässt, was Miami mit sich hat machen lassen. Einfach weil man vom Personal her nochmal besser aufgestellt ist, athletischer ist, größer ist. Und selbst wenn der Center der Celtics rausgezogen mit einem Perimeter, so wie das mit Bam Adebayo immer wieder zu sehen war, haben die trotzdem noch physische Spieler, große Spieler, andere Big Men in der hinteren Kette, um die Rebound zu sichern und den Korb zu beschützen. Von daher kann ich mir nicht vorstellen, dass das eine besonders enge Serie wird. Ich weiß nicht, wie es mit dir aussieht. Ich meine, wir haben beide Atlanta unterschätzt im Play-in-Game. Von daher vielleicht unterschätzen wir sie hier erneut, aber ich sehe eigentlich kein Szenario, in dem Atlanta hier Boston irgendwelche ja, großen Schwierigkeiten bereitet. Auch eher ein Sweep, als es irgendwie eine 6- oder 7-Spiele-Serie ist, in meinen Augen. Wie siehst du das?
Ja, genauso. Deswegen mein Tipp ist auch eben jener Sweep. Ich weiß nicht, mit der Fanbrille ist es ja immer ein schmaler Grat zwischen zu optimistisch und zu pessimistisch. Also sein eigenes Team schätzt man ja quasi nie.
Ich weiß nicht, was du meinst.
Das ist dir natürlich fremd.
Kann ich aus eigener Erfahrung nie kann ich nicht bestätigen.
Aber ich traue...
Kommen wir gleich noch zu.
Kommen wir gleich noch zu. Ich traue es ihnen auch absolut zu, dass sie ein Spiel gewinnen können. Allein schon, du hast Trae Young und der kann dir in jedem Spiel irgendwie 40 und 12 raushauen und dann hast du einfach wahnsinnig gute Chancen, dieses Spiel dann auch zu gewinnen. Wenn Capella so wie gegen die Heat 20 Rebounds holt und plötzlich wieder 5 Jahre jünger ist und athletisch spritzig ist und defensiv dominiert, dann haben sie natürlich eine Chance. Ich weiß nicht, ich glaube nicht so richtig dran, leider. Also ich bin geschwankt zwischen 4-1 und 4-0. Aber ich habe mich letztendlich dann als Tipp für den Sweep für Boston entschieden, genau aus den Gründen, die du genannt hast. Die Celtics sind einfach besser aufgestellt, dieses Switch-Heavy-Scheme zu spielen, weil sie einfach mehr Personal haben rund um den Korb. Und es nicht so schlimm ist, wenn dann ein Al Horford oder ein Grant Williams oder sei es dann auch Rob Williams rausgeswitcht wird. Der könnte dann wiederum natürlich zu einem X-Factor in dieser Serie werden. Wie fit ist er? Wird er starten? Also selbst wenn er, ich habe vorher nachgeguckt, der hat einfach 35 Spiele gemacht dieses Jahr. Das ist halt echt nicht viel. Und selbst wenn er fit ist, kam er dann häufig von der Bank. Das wird interessant zu sehen sein, in welche Richtung sich da Joe Mazzulla entscheidet. Weil wenn du die Smallball-Lineup starten lässt mit Derek White in der Starting Five, hast du natürlich mit White den prädestinierten Trae Young-Verteidiger mehr auf dem Feld und mehr gegen Trae auf dem Feld. Dann läufst du aber auch wiederum Gefahr, von Capella und Collins am offensiven Brett zerstört zu werden, wie das eben den Heat gerade eben passiert ist. Das wird spannend zu sehen sein, wie sich da Mazzulla entscheidet am Samstagabend. Aber im Großen und Ganzen, ich glaube, die Celtics auch offensiv. Wenn man mit den Regular Season Matchups ein bisschen im Hinterkopf, die Celtics haben Trae Young gnadenlos gejagt in den Regular Season Matchups. Ich gehe davon aus, das werden sie wieder tun. Ich weiß nicht, inwiefern es möglich sein wird, für Quinn Snyder dieser Problematik aus dem Weg zu gehen und Trae zu verstecken. Deswegen, ich bin nicht ganz so pessimistisch, wie sich das jetzt anhört. Ich glaube, die Spiele könnten schon kompetitiv sein, und zwar vielleicht nahezu alle. Aber ich habe mich dann am Ende doch für einen Sweep entschieden. Ich glaube, die Celtics sind einfach zu stark. Die haben zu viel.
Ja, sehe ich ähnlich wie du. Gibt jetzt da keinen Punkt, wo ich dir widersprechen kann. Ich glaube halt, dass die Offensive von Young und Murray gut genug ist für einen Sieg. Und Jaylen Brown und Jason Tatum, bei aller Liebe und so gut die auch sind, das sind nicht die konstantesten Superstars, sage ich mal. Und gerade Jason Tatum, aber auch Jaylen Brown, die haben öfter mal solche, ich hatte es neulich in der Folge schon mal gesagt, solche Tour-Dates-Games. So, 4 von 26, so. Das ist dann, vielleicht spielen sie am 26. April dann auch in Atlanta, wer weiß. Aber so ein 4 von 26-Game oder 4 von 22-Game, sowas ist immer mit dabei. Es würde mich nicht wundern, wenn Tatum und oder Brown eines solcher Spiele auch haben pro Serie. Wenn die Vergangenheit ein Indikator dafür ist, dann wird das passieren. Und wenn dann halt Trae Young eventuell einen guten Tag erwischt, dann traue ich schon durchaus den Hawks zu. Und wenn wir uns erinnern, das war mehr als ein Klassenunterschied, was wir da gesehen haben zwischen Miami und Atlanta letztes Jahr. Und selbst da hat Atlanta einen Sieg geholt. Von daher wird es mich nicht wundern. Ich habe mich nicht ganz gut gefühlt, hier einen Sweep zu tippen, auch wenn es beide Teams, also der Klassenunterschied zwischen beiden Teams so groß ist, dass ein Sweep durchaus realistisch ist. Aber ich traue den Hawks doch zu, dieses dritte Game oder vierte Game eventuell zu holen.
Alles klar. Ja, tue ich auch. Ich hoffe es natürlich. Ich hoffe vor allem auf eine gute, kompetitive, möglichst spannende Serie. Wir werden sehen. Samstagabend wissen wir, mehr. Ich glaube, 21.30 Uhr ist direkt Game One am Samstag dieser Serie. Also das zweite Playoff-Spiel diesen Jahres. Und ich würde sagen, wir gehen rüber in den Westen zu der anderen Serie, die wir bereits, von der wir bereits wissen, dass sie stattfinden wird. Und es geht um deine Los Angeles Lakers, die im Play-in-Game die Minnesota Timberwolves in einem Thriller geschlagen haben und dementsprechend jetzt in Memphis antanzen dürfen. Grizzlies gegen Lakers, 2-7. Julius, ich rolle dir den roten Teppich aus. Was sind deine ersten Gedanken zu dieser kommenden Serie und was ist dein Tipp vor allem?
Ja, ich hatte meinen Tipp ja schon zu Beginn dieser Folge, als wir vorgestern aufgenommen haben, gesagt, ich tippe Lakers in 5, was sicherlich sehr kontrovers ist und sicherlich nicht viele andere ähnlich tippen.
Ja.
Ich weiß nicht, ob du überhaupt auf die Lakers setzt.
Doch, tatsächlich, aber in 7.
Mein Gedankengang war, dass die Lakers die beiden besten Spieler dieser Serie haben, bei aller Liebe zu Ja Morant, dass die Lakers, und man kann von Minnesota halten, was man will, und Minnesota hat sich auch zu einem großen Teil selber geschlagen, aber was die Lakers Defense da im vierten Viertel und in der Overtime gemacht hat, war eine absolute Masterclass und hat gezeigt, wie gut dieses Team defensiv sein kann mit dem richtigen Personal auf dem Parkett. Und das sind für mich die beiden großen Faktoren, weshalb ich glaube, dass die Lakers besser sind. So. Und dann war mein Gedankengang, wenn Steven Adams, du hast es selber, ich weiß nicht, ob es eine Headline war, ich weiß nicht, was der Anlass war, aber im Verlaufe der Saison hattest du in einem Segment hier angesprochen, dass die Grizzlies diese riesige Probleme haben ohne Steven Adams. Ich bin gestern nochmal in die Zahlen rein. Die Grizzlies sind an beiden Enden des Parketts elitär, wenn Steven Adams auf dem Parkett steht, defensiv wie offensiv. Defensiv nicht überraschend, weil dann Jaren Jackson Jr. in der für ihn optimalen Rolle auf der 4 spielen kann. Aber selbst offensiv ist man deutlich besser. Und wenn er nicht spielt, sieht das nicht so gut aus. So. Und ich denke, dass die Lakers, auch wenn Steven Adams dabei gewesen wäre, favorisiert sind. Da wäre mein Tipp in 6 gewesen. Und dadurch, dass wir ihn nicht sehen werden, er wird die Playoffs verpassen, war hier für mich die folgerichtige Entscheidung, ihn den Grizzlies hier noch einen Sieg wegzunehmen. Von daher Lakers in 5. Würde mich nicht wundern, wenn LeBron dieses Feel-Out Game 1 hat, was er immer hat. Das hatte er, wenn wir jetzt uns vielleicht an die Bubble zurückerinnern, man hat das erste Spiel gedroppt gegen die Blazers in Runde 1. Man hat das erste Spiel verloren gegen die Rockets in Runde 2 und hat danach 4 Spiele ineinander gewonnen, weil die Lakers ein Team sind, was, es war damals so und ich glaube auch jetzt in der aktuellen Form auch so, was einfach unheimlich gut darin ist, einen Gegner zu, ich habe das damals gelernt, einen Gegner zu erlernen, was vielleicht ein bisschen merkwürdig klingt, aber die Lakers sind, gerade LeBron-Teams, vielleicht müssen wir nicht die Lakers sagen, aber LeBron-Teams sind unglaublich gut darin, zu lernen, wie der Gegner funktioniert im Verlauf einer Serie. Und die nach hinten raus immer besser werden im Verlauf einer Serie. Das zieht sich durch LeBrons gesamte Karriere. Und deswegen wird es mir gar nicht mehr überraschen, wenn die Lakers das erste Spiel verlieren. In Memphis, die Crowd wird hyped sein. Sobald man dann verstanden hat, mit welchem Personal es am besten funktioniert, gegen Ja Morant, wie man Desmond Bane am Perimeter draußen verteidigt als Shooter, glaube ich, dass die Lakers dann im Laufe von Spiel 2 und Spiel 3 dann irgendwann den Gegner knacken werden und dementsprechend dann nicht mehr zu schlagen sind. Ich meine, wir haben das im Minnesota-Spiel gesehen. Es hat lange gebraucht, bis die Lakers die Adjustments gemacht haben, bis Ham seine Aufstellung gefunden hat, bis er gecheckt hat, dass er lieber nicht mit 10 Leuten spielen sollte in so einem wichtigen Spiel. Ich weiß nicht, ob du mein Lakers-Video gesehen hast, bis er defensiv die Adjustments gemacht hat, bis er gegen die Drop-Defense der Timberwolves Mittel und Wege gefunden hat. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es im Verlauf der Playoffs ja auch so ist, dass es ein rough Start sein wird und ein paar Dinge nicht so laufen, wie sie laufen sollen. Aber sobald dann die Adjustments kommen, glaube ich, dass die Lakers nicht zu stoppen sein werden von den Timberwolves. Jetzt bin ich gespannt, warum du die Lakers in 7 vorne hast. Was deine Argumente für Memphis bzw. gegen die Lakers sind.
Ich weiß halt noch nicht, wie man Ja Morant verteidigen wird. Was würdest du, also an Darvin Hams Stelle, stellst du Vanderbilt von vornherein direkt gegen Morant?
Ich glaube schon. Ich glaube, ich starte mit Vanderbilt an Morant dran und dann, sobald Schröder reinkommt, ist Schröder der Mann für Ja Morant. Mhm. Ich gehe unter. Ich switche halt viel durch. Damit meine ich jetzt nicht Switching Defense, sondern ich versuche verschiedene Coverages. Ich gehe prinzipiell am Anfang unter den Screens durch und dann guck mal, ob die Jumper fallen. Und wenn nicht, Anthony Davis Drop Coverage und dann gucken, dass man ihn in diese Floater-Region, in diese Midrange-Region reinzwängt. Du kannst switchen mit Anthony Davis raus gegen Ja Morant. Auch das hat funktioniert in der Vergangenheit. Die Lakers sind sehr, sehr gut in der Vergangenheit gewesen, wenn sie, das hat man in der Suns-Serie schön gesehen und in dem Playoff-Run davor, dass man anfängt, Pick-and-Rolls zu icen und Gegenspieler genau in die Richtung zu schicken, in die sie eigentlich nicht gehen wollen, ja, und in die Richtung im Pick-and-Roll zuzumachen, in die sie gehen wollen. Ich kann mir vorstellen, dass es bei sehr, sehr vielen Offscreen-Aktionen, in denen Desmond Bane involviert ist, dass man da Top-Lock-Defense spielt, dass man ihm wirklich da diese Laufwege versucht zuzumachen. Sicherlich Darvin Ham nicht dieses defensive Mastermind, wie es Frank Vogel war, aber ich glaube, vom Personal her haben die Lakers ja alle Möglichkeiten, um die Grizzlies zu stoppen. Also wenn du jetzt sagen würdest, du wüsstest nicht, wie die Lakers Ja Morant stoppen wollen, dann würde ich dir da jetzt widersprechen wollen, weil ich schon glaube, dass wenn ein Team Ja Morant stoppen kann, dann warum nicht die Lakers? So.
Zum einen, ich glaube halt, du hast trotzdem in den meisten Lineups, sei es Russell, sei es Beasley, sei es LeBron, den ich auch ungern an Ja ran switchen wollen würde. Ich glaube, du hast dann doch, ja, die ein oder andere Schwachstelle, die es noch zu attackieren gibt. Und ich schätze einfach Morant auf dem Niveau ein, dass ich nicht glaube, dass er mehr als ein oder zwei schlechte Spiele haben wird in dieser Serie. Diese ein oder zwei schlechten Spiele, die ich definitiv sehe, dass die Lakers Defense die forcieren kann, das reicht dann halt schon, um die Serie zu verlieren. Deswegen habe ich mich auch letztendlich, also unter anderem deswegen, habe ich mich für die Lakers entschieden. Die größte Memphis-Sorge, du hast es angesprochen, es ist ja nicht nur Adams, der fehlt, es ist auch noch Brandon Clark, der fehlt. Bei den Grizzlies startet halt gerade Xavier Tillman. Und das geht halt nicht gegen Anthony Davis. Du hast mit Jaren Jackson, ja, einen auf dem Papier wahnsinnig guten AD-Verteidiger, wobei auch der gegen die schiere Physis und schiere Power, ja, die AD mitbringt, da mache ich mir auch Sorgen.
Hast du Davis mal spielen sehen in den letzten, also ja, hast du natürlich, aber der ist in Attack-Mode, ja, gerade auf der 5 mit diesem Spacing. Also Davis spielt gerade besessener, ist vielleicht ein schönes Wort, als ich seit sehr, sehr langer Zeit von ihm gesehen habe. Der, wenn das Double-Team nicht kommt, dann geht er zur Arbeit. Und gerade so ein Spieler, der auch immer noch sehr, sehr viel foult, wie Jaren Jackson Jr. Was machen die Grizzlies, wenn Jackson Jr. sich sein viertes Foul fängt im Verlauf des dritten Viertels?
Beten.
Dann gibt's nämlich echte Probleme.
Absolut. Wir haben vorhin drüber gesprochen, also, als wir über JJJ gesprochen haben. Es ist einfach weiterhin ein Problem. Und es ist ein Problem, seine Foul Trouble, das in den Playoffs punkt. Also erstmal in den Playoffs per se. Und dann noch gegen einen Anthony Davis, der ihn ständig attackieren wird. Und dann noch gegen einen LeBron James, der in genau den richtigen Momenten in der Lage sein wird, gegen Jackson zum Korb zu ziehen und diese vierten Fouls im dritten Viertel, genau die wird LeBron gegen ihn ziehen, da bin ich mir sehr sicher. Ja, es ist einfach, ich glaube, warum ich sage Lakers in 7 und es ist einfach prinzipiell schon mal komisch, dass man den 7. Seed als Favoriten bezeichnet und das tun wir ja beide. Ich glaube, ich traue den Grizzlies, sie haben echt eine gute Saison gespielt. Ich bin auch, wenn ich mir darüber Gedanken mache, wie Playoff-Spiele manchmal entschieden werden, suche ich mir auch oftmals in den jeweiligen Rostern diese Jungs, die dann mal aus dem Nichts irgendwie 7-8 Dreier treffen. Und da haben, glaube ich, mit Luke Kennard, mit Bane, was weiß ich, vielleicht gibt es ein Spiel, in dem Brooks dann plötzlich mal heiß läuft. Ich glaube, die Lakers haben so ein paar Jungs drin, plus dann noch Ja, der die jederzeit 40 raushauen kann. Ich glaube, sie haben genug, um diese Serie kompetitiv zu halten und dann noch mit dem Homecourt-Advantage, wobei das ein bisschen komisch ist, ich sage ja Lakers in 7, das bedeutet ja zwangsweise, dass sie ein Game 7 in Memphis gewinnen würden, meiner Meinung nach. Ich glaube, die Grizzlies sind einfach gut genug, dass das eine lange Serie werden kann. Ich muss aber dazu sagen, ich wäre nicht schockiert, wenn es tatsächlich auf Lakers in 5 hinausläuft. Also ich kann jetzt nicht wirklich einen Case gegen deinen Tipp machen, weil ich das schon auch absolut sehe. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch, dass, da habe ich jetzt noch nicht drüber gesprochen, was ist denn, wenn LeBron oder AD nicht alle Spiele machen können? Dann sieht es nämlich auch ja, schon wieder, dann, das wird dann auch ja. schon wieder schwierig. Ich traue es ihnen zu, dass sie über die erste Runde hinweg, dass sie fit bleiben können. Habe ich ja auch vorhin schon gesagt, oder was letzte Woche? Ich weiß es gar nicht mehr genau. So, je mehr Serien die Lakers vor der Brust haben, umso skeptischer werde ich, dass sie die überstehen, gesundheitlich. Hm. Aber so First-Round-Series ist das jetzt noch keine so große Sorge. Aber was passiert, wenn Davis umknickt und dann plötzlich zwei Spiele verpasst, bevor er wiederkommt?
Dann haben wir ein Szenario wie vor 2 Jahren gegen Phoenix, wo die Lakers auf dem Weg waren, ja. nach einer Niederlage in Spiel 1 das Ding in 5 Spielen zuzumachen, in meinen Augen. Ich rede da oft drüber, das tut immer noch weh.
Ja, das
glaube ich. Die Lakers waren zweistellig vorne in Spiel 4 mit einer 2-1-Führung und hatten, was ich angesprochen hatte, die Offensive der Suns geknackt und dann ist halt Davis, LeBron war eh schon nicht bei 100% und dann ist Davis halt dann raus, versucht es dann natürlich in Spiel 6 nochmal für 3 Minuten, was dann nicht funktioniert hat, obviously. Was vielleicht ein ganz interessanter Faktor sein könnte, wo wir noch nicht geredet haben, ist, ich weiß nicht, ob du dir den Spielplan schon mal angesehen hast.
Nee.
Aber die Lakers haben, also nicht die Lakers, die in dieser Serie sind, zwischen Spiel 1 und 2 sind quasi 2 Tage, 2 volle Tage. Mhm. Was ist es dann, 3 Tage? Ja, 3 Tage Unterschied. 2 komplette Tage, 3 Tage Unterschied zwischen Spiel 1 und 2 und Spiel 2 und 3. Das heißt, wir haben quasi die ersten 3 Spiele sind 9 Tage. Und die Lakers haben jetzt gut Pause. Dadurch, dass sie erst am Sonntag spielen und das letzte am Dienstag war. Das heißt, das sind quasi 3 Spiele in, was sind das, 15 Tagen. Und das kommt halt zum genau richtigen Zeitpunkt. Ich glaube, die Lakers brauchen das. Und gerade LeBron und Anthony Davis brauchen diese Pause unbedingt. Und ich glaube, das könnte durchaus ein Faktor sein. Ich glaube, dass die Chancen der Lakers dadurch höher sind, dass man halt nicht 2 Tage Pause dazwischen spielen, sondern 3. Das ist sicherlich ein Argument, was man so sehen kann, würde ich mal sagen. Dass einfach für LeBron dieser eine Tag mehr halt schon einen Unterschied machen kann, den er halt frei hat. Von daher ein dankbarer Spielplan. Zwischen den potenziellen Spielen 5, 6 und 7 sind dann halt immer 2 Tage. Aber zumindest die ersten 3 Spiele der Serie, da ist lange Pause dazwischen. Und das freut mich natürlich sehr.
Ja, das ist ein guter Punkt. Dann loggen wir das so ein. Also wie gesagt, Lakers sind 5. Ich werde definitiv nicht schockiert und auch nicht mal wirklich überrascht. Ich bleibe bei Lakers in 7.
Ich hätte es cool gefunden, wenn wir einen unterschiedlichen Sieger mal getippt hätten.
Ja, das stimmt.
Aber vielleicht, hey, vielleicht kommt es ja dann jetzt noch.
Wer weiß.
Ja.
Ich würde sagen, wir bleiben kurz im Westen, um das geografische Hin- und Hergespringe ein bisschen im Rahmen zu halten. Die Denver Nuggets sind auf Platz 1 und warten noch auf ihren Gegner. Und das wird je nach Ausgang des letzten Play-Ins, werden das entweder die Oklahoma City Thunder sein, die verrückten, jungen, wilden Thunder. Oder, habe ich schon wieder vergessen, die Minnesota Timberwolves natürlich. Stand der Aufnahme, wir wissen noch nicht, ob Rudy Gobert wieder spielt. Wir gehen aber mal von aus.
Mhm, ja.
Ich mach das für dich, also fangen wir vielleicht so an. Mach das für dich, für deinen Tipp, beziehungsweise für deine Prognosen zu dieser Serie, macht es einen Unterschied, ob es Minnesota oder OKC wird?
Nein.
Ja, für mich nämlich auch nicht.
Ich hoffe, es sind die Thunder.
Ich auch, aber sowas von.
Wenn ich das mal aus reiner, neutraler Fan-Perspektive sagen darf, ohne jetzt die 3 Minnesota-Fans, die unseren Podcast hören, zu verärgern. Aber ich hoffe, es sind die Thunder. Aber so oder so denke ich, dass das eine 5-Spiele-Serie wird, dass die Nuggets das Ding 4-1 gewinnen.
Ja.
Ich kann mir vorstellen, dass sowohl die Thunder als auch die Timberwolves die Nuggets-Defense testen können, aus unterschiedlichen Gründen. Einmal die Timberwolves mit Towns und teilweise 5-Out-Offense, wogegen der Joker in der Vergangenheit, sagen wir es mal, freundlich nicht unbedingt überragend aussah. Und die Thunder auf der anderen Seite mit einem Spieler wie SGA, den ich auch gerne sehen würde, wie er Jokic im Pick-and-Roll attackiert, ein ums andere Mal. Aber ja, Denver, also wir wollen sie jetzt auch nicht zu sehr schlecht machen, das ist halt schon um Welten besseres Team und die Offensive alleine sollte da in der ersten Serie reichen. Ich kann mir vorstellen, man gibt ein Spiel ab. Ich würde wahrscheinlich sagen, dass es in beiden Serien eher über 6 geht als ein Sweep. Hauchdünn, aber ich glaube schon in 5 ist da der realistischste Pick, Siehst du bestimmt ähnlich,
ich
oder?
Ich bin, genau, ja. Ich sage auch, Nuggets sind 5, egal gegen wen. Insofern sehe ich einen Unterschied. Ich würde bei OKC, würde ich sagen, eher ein Sweep, als dass es über 6 geht. Bei Minnesota würde ich sagen, eher über 6 als Sweep. Aber ähnliche Argumentation. Denver ist einfach, Denver ist anfällig genug, vor allem defensiv, haben wir viel drüber gesprochen im Laufe der Saison, dass sowohl Shea als auch ein Edwards zum Beispiel rein systematisch, taktisch, würde ich es den Timberwolves eher zutrauen, vor allem in Lineups ohne Gobert. Du hast es gerade gesagt, sie können halt wirklich Five-Out spielen mit Towns, der Jokic Knoten in die Beine rennt und um Off-Ball-Screens rennt und das Feld breit macht. Du hast so Connector-Guys wie Conley und Anderson, die dann das Spiel schnell machen können. Du hast mit Edwards jemanden, der dann das Mismatch hunten kann. Ich glaube, dass...
Du hast Ben Simmons. Du hast Ben Simmons im Jersey von Anthony Edwards. Also, Digga.
Das war schon...
Können wir mal darüber reden. Also,
das war schon gruselig.
Was war das, bitte?
Ne, also, es war dann... Jetzt,
warte mal. Einer von uns beiden hatte Edwards bei seinen Top 10 Wings mit dabei. Wer war's?
Na, er hatte ja auch wirklich... Also er hatte wirklich in diesem letzten Spiel gegen die Pelicans war das ja zum Teil schon, da war, hat er irgendwie 3 von 11 gestartet und hatte dann aber wirklich geile Momente. Und ich muss zugeben, ich habe das Play-in, das Spiel selbst noch nicht gesehen, Timberwolves Lakers, aber ich habe schon auch gelesen und gehört, dass das nicht so schön war von unserem Buddy Ant. Und es kann natürlich gut sein, dass der auch den einen oder anderen Stinker drin hat. Aber es kann halt auch sein, dass er so ein Spiel dann irgendwie mal so ein 35er Triple-Double oder so, das kann halt auch sein. Ich, wie gesagt, ich glaube rein strukturell, auch was Coaching angeht, dass Minnesota den Nuggets vielleicht über diese gesamten Spiele hinweg mehr Probleme bereiten kann, als dass eine super junge,
das denke ich auch,
weirde, funkige OKC-Truppe, die wirklich Spaß macht, aber die auch, glaube ich, in einer Playoff-Serie ziemlich schnell an ihre Grenzen stoßen wird. Aber ja, ich komme zum gleichen Ergebnis. Ich glaube, Denver ist einfach anfällig genug, dass sie so ein Spiel mal abgeben, aber halt auch gut genug, dass sie das, dass sie diese Serie trotzdem locker wuppen sollten. Wie sieht es denn im Osten aus? Die Milwaukee Bucks als Number One Seed werden entweder auf die Bulls oder auf die eben schon angesprochenen Miami Heat treffen. Da, also ich kann ja mal anfangen. Ich glaube, da macht es schon einen Unterschied. Ich traue es leider, auch wenn LaVine gerade in einer geilen Form ist und auch wenn die Defense der Bulls, ich kann es mir immer noch nicht so ganz erklären, einfach echt gut war, nämlich die 5 beste der Regular Season.
Alex Caruso.
Gut, ja gut, da hast recht. So, insofern kann man sich erklären. Ich traue den Bulls leider nicht zu, ein Spiel zu gewinnen. Das heißt, wenn sollten die Bulls es schaffen in die Playoffs, würde ich sagen, sweep Milwaukee. Den Heat hingegen, auch wenn das jetzt echt nicht so wahnsinnig gut aussah im Play-in gegen Atlanta und das Team schon das ganze Jahr über überhaupt nicht zu seiner Konstanz findet, den Heat, du kannst einfach Jimmy Butler, Bam Adebayo, Eric Spoelstra, das grenzt an Ketzerei, da auf den Sweep zu tippen. Bin ich gespannt, ob du es tatsächlich getan hast, aber ich würde sagen, Milwaukee in 5, wenn es Miami werden sollte als Gegner. Wie sieht es bei dir aus?
Sweep so oder so.
Oh wow, okay.
Erinnerst du dich? Ich meine, die haben jetzt in Playoffs immer mal gegeneinander gespielt in den letzten Jahren. Das war ein Sweep vor 2 Jahren.
Stimmt.
Ja, Spiel 1 war noch Overtime, der Chris Middleton Game Winner, wo ich weiß noch, den Tag danach kam ein Video von mir mit dem Titel Playoff Budenholzer ist wieder da. Das sah dann nach einer relativ spannenden Serie aus, aber dann haben die Bucks Miami geknackt und dann war das relativ schnell vorbei in 4 Spielen, während die am Jahr davor die Heat das relativ schnell beendet haben. Aber ich glaube, es ist so oder so ein Sweep, also nachdem was Miami da gemacht hat gegen Atlanta, traue ich ihnen noch viel weniger zu. Milwaukee, die ausgeruht des Todes sein werden in dieser Serie, beziehungsweise jetzt in die Serie reingehen. So oder so ein Sweep. Ja, also die Sache ist die, ich weiß nicht, wie viel du mitbekommen hast von der heutigen Nacht in der NBA, aber wenn Chicago auf Milwaukee trifft in der ersten Runde, dann wird DeMar DeRozan sich kümmern, dass seine Tochter, und das geht dann auch vor Schule hoffentlich,
aber sowas
dass seine Tochter da relativ nah am Parkett sitzt. Und können wir darüber reden, was passiert, wenn Giannis an die Freiwurflinie gehen muss und die dann anfängt, jedes Mal zu brüllen? Da macht er gar keinen. Da macht er gar keinen dieser Freiwürfe. Und dann sehen wir noch Hack a Giannis vielleicht in der Crunch-Time. Also natürlich nur Spaß, es ist so oder so. Also ist so oder so ist das Ding, sollte das Ding relativ schnell durch sein. Also ich tippe hier auf einen Sweep, komm, was wollt. Wir haben dieses Bucks-Team hat beide diese Teams gesweept in den letzten beiden Jahren. Letztes Jahr war Spiel 1 auch relativ spannend, möchte ich sagen. Und dann auch gab's, das war eines meiner Lieblingsvideos letztes Jahr in den Playoffs, haben die Bucks in Abspiel 2 angefangen, DeMar DeRozan komplett aus dem Spiel zu nehmen wundervollen Defensive.
Ich muss dich kurz korrigieren, das war kein Sweep gegen die Bulls letztes Jahr. War das nicht so, dass die Bulls nämlich Game 1 gewonnen haben und dann alle für 5 Minuten so waren, Game 1 haben die Bucks gewonnen, aber die Bulls haben dann Game 2 in Milwaukee gewonnen, 114, und da hat DeRozan 41 rausgeknallt. Also das war kein Sweep, das war ein 4-1.
Okay. Täuscht mich da mein Gedächtnis. Aber den Punkt, den ich machen will, den kann ich trotzdem machen. Dann war es nicht Abspiel 2, sondern dann war es Abspiel 3. Genau, das macht jetzt auch mehr Sinn. Die Bulls haben gewonnen und Abspiel 3 haben die Bucks dann defensiv ein bisschen was umgestellt. Und zwar haben sie angefangen, das nennt sich im Pick'n'Roll, die Screens zu weaken. Und zwar, was sie gemacht haben, ist mit vor allem Jrue Holiday, DeRozan den Weg auf die rechte Seite. DeRozan liebt es im Pick'n'Roll, beziehungsweise ist mit riesigem Abstand am gefährlichsten im Pick'n'Roll, wenn er über rechts geht. Und was die Bucks gemacht haben, war, sie haben diese rechte Seite komplett zugemacht. Sie haben DeRozan mehr oder weniger komplett verboten, über rechts zu gehen, ihn jedes Mal über links geschickt, und dann hatte DeRozan dieses grauenhafte Spiel 3 und war danach auch kein Faktor mehr in dieser Serie. Das heißt, die Bucks haben ihren Blueprint, wie sie die Bulls schlagen. Wir haben es letztes Jahr gesehen, da hat sich bei beiden Teams nicht wirklich viel getan. Bis darauf, dass die Bulls wahrscheinlich ein bisschen schlechter sind und die Bucks ein bisschen besser als letztes Jahr, in meinen Augen. Aber wir haben gesehen, wie Milwaukee gegen beide diese Teams in den letzten Jahren überhaupt keine Probleme hat und wie sie die beide geknackt haben. Und bei Miami genau das Gleiche. Dann stellt halt Adebayo wieder an Giannis ran und hast den einzigen Rim Protector draußen am Perimeter verteidigen. Also ich kann mir nicht vorstellen, also natürlich kann jedes Team in jeder Serie immer mal ein Spiel gewinnen, aber ich halte hier einen Sweep, egal gegen welches Team, am wahrscheinlichsten. Glaube aber auch, dass Miami die Bucks vor größere Probleme stellen kann, als Chicago kann. Also bei Chicago sehe ich wirklich überhaupt nichts. Da muss DeRozans Tochter schon eine Menge rausreißen,
damit das
in einem Spiel mal klappt. Ja.
Ja, ich bin natürlich auch ganz, ganz klar näher dran an einem Sweep als an einer 6- oder 7-Spiele-Serie, wenn es Miami wird. Bei Chicago gehe ich voll mit, genau aus den Gründen, die du genannt hast. Ich weiß nicht, ich traue es halt Spo und Butler. Ich glaube irgendwie dran, dass die es schaffen, ein Spiel zu klauen. Wahrscheinlich dann zu Hause, aber so wahnsinnig fest. Also ich würde jetzt auch nicht Haus und Hof drauf verwetten. Ja, aber auch da sind wir uns dann ja langweiligerweise ziemlich einig. Dann haben wir jetzt, wenn wir nochmal alle Serien Revue passieren lassen, tatsächlich bei Memphis gegen die Lakers die einzige richtige Diskrepanz. Also hier und da haben wir mal, ich glaube, maximal. Ansonsten
sind wir nur ein Spiel.
Genau, oder? Sonst sind wir maximal ein Spiel auseinander. Und dann wird es drauf ankommen, was die Grizzlies und die Lakers so machen. Da trennt sich dann die Spreu vom Weizen, wie man so schön sagt. Nee, sagt man? Doch, ja. Ja. Aber dann sind wir doch durch, oder? Das war dann jetzt eine eher knackige zweite Aufnahme. Wie gesagt, wir sind gespannt, wie es dann denn am Ende tatsächlich kommt, wie die letzten Paarungen aussehen werden. Und dann natürlich vor allem, und dabei wünschen wir uns gegenseitig und auch euch da draußen wahnsinnig viel Spaß. Samstagabend ist es endlich soweit, die NBA Playoffs 2022-23 stehen unmittelbar vor der Tür. Und wir, das noch als kurze Ankündigung zum krönenden Abschluss. Wir haben auch ein bisschen was vor mit euch während den Playoffs. Es werden weiterhin einmal die Woche donnerstags reguläre Folgen kommen. Zum Beispiel werden wir uns nächste Woche den dritten und letzten Teil unserer Miniserie vornehmen und über die besten Lead Guards Primary Ballhändler, wie man sie bezeichnen möchte, der NBA sprechen. Dann ist auch dann mal wieder Mailbag-Time. Ich würde sagen, in 2 Wochen machen wir mal wieder einen Mailbag, der natürlich sicherlich sehr Playoff angehaucht sein wird, je nachdem, was ihr dafür für Fragen für uns parat habt. Aber es wird zusätzlich eine kleine, aber feine Bonusfolge pro Woche geben, bis einschließlich die Conference Finals. Und dann in den Finals haben wir uns sogar vorgenommen, dass wir nach jedem Spiel für euch da sind und ein bisschen analysieren, diskutieren, philosophieren. Bis dahin, wie gesagt, einmal wöchentlich, wir haben uns entschieden, das Format Playoff-Headlines zu nennen, in Anlehnung natürlich an unsere Headlines, die wir sowieso schon in jeder Folge raushauen. Ja, und im Prinzip, das soll ein ganz lockerer, schöner, lustiger, manchmal ernster, manchmal vielleicht enttäuschter, je nachdem, wie unsere Teams abschneiden, Playoff-Talk werden. Wir werden jeder ein paar Headlines mitbringen, wir werden quer durch die NBA, quer durch alle Serien, Spiele, Spieler, Serien, alles Mögliche unter die Lupe nehmen und einfach ein bisschen quatschen. Und wir hoffen, dass euch das dabei helfen wird, diese Playoff-Saison nochmal ein bisschen cooler und nochmal mit etwas mehr Spaß und Interesse zu verfolgen. Mhm. So sieht's aus.
Yes. Ja, wird gut, wird eine gute Zeit, beste Zeit des Jahres.
So ist es. Ich bin wahnsinnig gehypt. Ich werde diesen Playoff-Start, wie gesagt, aus Bella Italia erleben und mitverfolgen. Zum Abschluss dieser Folge und als wirklich finale Einstimmung auf die Playoffs habe ich noch eine Trivia-Frage für dich dabei diese Woche. Etwas, das sich im Stile unseres Intros heute, als wir über die Awards und so weiter gequatscht haben, auch nochmal nach dem Motto die inzwischen abgelaufene Regular Season Revue passieren lassen. Es gibt 4 Spieler, die es in dieser regulären Saison geschafft haben, mehr als zweimal, also häufiger als zweimal, ein 50-Piece, wie wir es seit Giannis Antetokounmpos, naja, das hat man vorher schon so genannt, aber da war dieser witzige Zwischenfall mit den Nuggets. Also es gibt 4 Spieler, die es geschafft haben, mehr als 2 50-Plus-Games rauszuhauen. Und ich würde gern von dir wissen, welche vier es sich handelt.
Okay, also auf jeden Fall Luca.
Yes.
Auf jeden Fall. Wie viel hat er? 3, 4, 5.
Ich weiß es gar nicht genau. Ich habe mir nicht.
Auf jeden Fall auch mehr als 2.
Ja, ich habe mir gar nicht angeguckt. Ich kann es mal kurz nebenher. Schaue ich jeweils nach, wie viele es denn tatsächlich waren.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall Doncic, das weiß ich. Jetzt überlege ich, wer hat noch 50 gedroppt?
Bei Luca waren es 4 an der Zahl.
Okay, dann würde es mich wundern, wenn der Leading Scorer nicht, also ich weiß auf jeden Fall von mindestens einem 50-Plus-Punkte-Game von Embiid. Ja, Embiid.
Embiid ist tatsächlich nicht dabei, ne? Aber auch da gucke ich, also diese, ich habe das in meinen Notizen stehen als mögliche Trivia-Question, die ich eines Tages raushauen möchte. Das ist aber schon ein paar Wochen her. Du hast aber recht, inzwischen, weil ja, Embiid hatte ja noch vor kurzem dieses 52-Spiel gegen Boston und das war sein drittes. Dementsprechend gehört Embiid auch in diese Reihe mit rein, ja.
Okay. Wer hatte noch 3? Wer hatte noch 4 gescored dieses Jahr? Bei SGA kann ich mich jetzt nicht zurückerinnern, dass der überhaupt mal 50 gedroppt hat. Das war einer der Leading Scorer. Wer hat noch 4 gemacht? Dame? Dame ist doch immer für 50 Punkte gut, oder?
Dame ist sogar für 70 gut, wie wir gelernt haben diese Saison. Absolut richtig.
Ja.
Damian Lillard, 71. Lass mich spickeln. Ja, Dame ist auf jeden Fall, steht hier bei mir in den Notizen mit drin. Und zwar waren es bei ihm einmal 71, einmal 60 und einmal 50. 3 Spiele. Und das, obwohl er nur 58 gemacht hat, diese Saison.
Krass. Okay, also habe ich die ersten 3 schon mal. Doncic, Embiid, Lillard. Curry hat auch immer mal 50 gemacht. Steph?
Yes.
Steph ist mein 4.
Steph ist richtig.
Wie viel hat Steph gemacht?
Ich gucke gerade. Steph. Mal kurz sortieren. Steph hat. Nee, stimmt gar nicht. Steph hat nur 2. Warum steht Steph dann bei mir hier drauf?
Oh, Lappen.
Lappen. Steph hat in Phoenix und bei den Clippers jeweils 50 gedroppt. Mhm. Aber das war's. Dann ist das, stimmt das hier gar nicht so. Ah, dann sind es doch 4 insgesamt, okay. Inklusive Embiid.
Okay, jetzt muss mal überlegen, wer hätte noch viel gemacht dieses Jahr? Okay, also Steph ist es nicht. Holiday hatte neulich eins, aber ich glaube, das war sein einziges. Tatum kann ich mir jetzt auch nicht erinnern. Mitchell hatte dieses eine richtig wilde.
Du warst gerade schon beim richtigen Team. Nur beim falschen Spieler.
Wen habe ich denn gesagt? Randall hatte ich gesagt. Mitchell hatte ich gesagt. Holiday. Giannis?
Yes. The Greek Freak. Einmal 55, einmal 54 und einmal 50. Und das alles relativ nah aufeinander. 29. Januar, 2. Februar, 3. Januar. Also alles gegen Anfang des Jahres. Gut,
okay.
Das war's für heute. Ich gehe jetzt ins Bett und werde morgen dann weiterhin diese wunderschöne toskanische Hauptstadt Florenz. Ist es die Hauptstadt der Toskana? Bestimmt. Werde ich weiterhin.
Das wäre eine coole Trivia-Frage.
Das ist eine gute Trivia-Frage. Nee, liebe Leute, wie gesagt, wir haben euch gerade gesagt, was wir mit euch vorhaben in den Playoffs. Es wird wahnsinnig, wahnsinnig cool. Wir haben Bock. Wir hoffen, ihr habt Bock. Und dann wollen wir gar nicht mehr viel Worte verlieren und wünschen euch einen fantastischen Playoff-Start.
Haut rein.
Macht's gut, ciao.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.